So, ich versuche es heute mal mit ganz kurzer Vorrede. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso, Handball- und Fußballkommentator bei Sky, und ich bin immer noch absolut geflasht von Lukas Binder. Das ist jetzt sicher kein Name wie Heiner Brandt, den größten hatten wir ja gerade erst im letzten Podcast, aber ich glaube, das wird sich ändern. Den wird bald ganz Handball-Deutschland kennen, zumindest alle, die diesen Podcast gehört haben. Ich bin immer noch unfassbar geflasht, wie offen der Kerl hier mit uns gesprochen hat. Das war das offenste Interview, was ich jemals irgendwo selber geführt auf jeden Fall habe, aber ich glaube auch gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Sportler so locker von der Leber weg habe reden hören. Das war einfach überragend. Deswegen will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Einfach Bühne frei für Lukas Binder, der eine unglaubliche Geschichte hat. Alle Ligen, alle Aufsteiger mit dem SC DRFK Leipzig durchgemacht hat. Er erzählt uns zum Beispiel, welche Mannschaft in der HBL mit Abstand am wenigsten trainiert. Wie nah war er wirklich dran, das erste Mal für die Nationalmannschaft zu spielen und warum sein Spitzname Raja Nainggolan so ein bisschen ist. Bühne frei für einen unfassbar coolen, offenen Typen. Für Lukas Binder, den Linksaußen vom SC DRFK Leipzig. So, also das müsste technisch jetzt eigentlich die einwandfreiste Hand aufs Harz und so von der Klangqualität her und so die beste Hand aufs Harz-Folge ever werden. Denn das erste Mal haben wir einen Gast am Start, der selber einen Podcast hat. Lukas Binder vom SC DRFK Leipzig. Freue mich sehr.
Hi Schmiso, ich freue mich auch und ich hoffe, ich klinge einigermaßen vernünftig.
Ja, das denke ich doch, Du, vielleicht fangen wir da doch gleich mal an. Wie kommt es denn, dass du seit, ich glaube Anfang März, einen Teil der ersten Folge habe ich mir eben nochmal angehört. Ich muss zugeben, ich kannte euren Podcast bisher nicht. Wie kam das, dass du unter die Podcaster gegangen bist?
Frevel, dass du den nicht kennst. Nein, so bekannt ist er auch gar nicht. Ich wurde angeschrieben von einem Typen aus Leipzig, der so ein bisschen Stand-up-Comedy macht und sein Traum war immer, einen Podcast zu machen. Und dann denke ich, dass mir mein blauer Haken bei Instagram ein bisschen geholfen hat und er dann mich daraufhin angeschrieben hat. Und er hat noch ein paar andere angeschrieben, aber ich war dann so der am offensten reagiert hat darauf und gesagt hat, ja, ich hätte voll Bock. Also wie du auch siehst, gemischtes Hack-T-Shirt habe ich passend zum Podcast an.
Ach stimmt, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, wir sind wieder per Fernzuschaltung übrigens verbunden. Wer sich fragt, du sitzt in Leipzig. Ich nehme mal an, in deiner Wohnung.
Genau.
Hast ein gemischtes Hackshirt. Sehr gut. Du bist ja, okay. Ja, und der wollte schön deinen Fame abgreifen.
Er wollte meinen Fame und ich wollte den Podcast. Nein, ganz so was nicht. Aber er hat natürlich irgendwie ein paar bekannte Leute angeschrieben. Ja, und so, ich habe über Tommy Schmidt, der ja auch ein Teil von Gemischtes Hack ist, über den bin ich so ein bisschen ins Podcast-Game reingekommen. Also ist jetzt kein Riesenkumpel, aber man kennt sich. Und genau, dann haben wir das gemacht und es macht Spaß. Leipzig allerlei heißt er, ohne jetzt viel Werbung zu machen.
Nee, das können wir gerne. Also ich muss erstmal sagen, ich will zwar für meinen will ich eigentlich anderen will ich eigentlich wirklich keine Werbung machen, aber ich habe das mit Buschi ja genauso gemacht. Ich habe mir auch Buschis Fame zu eigen gemacht, weil ich auch einen Podcast und seinen Fame haben wollte und so ist der Lauschangriff geboren.
Also für mich warst du genauso Fame.
Genauso Fame wie Buschi. Da hast du dann, glaube ich, aber eine ziemlich verschobene Wahrnehmung. Es ist vielleicht in Handballerkreisen so. Sonst hat mir der alte Mann einiges voraus, würde ich mal behaupten.
Das stimmt. Auf jeden Fall ist der Podcast dann irgendwie immer größer geworden. Immer mehr Leute haben es gehört. Es hat immer mehr Spaß gemacht. Wir sind jetzt auch zu dritt mittlerweile. Mein Mitbewohner ist noch dabei. Er hat so mal quasi als Aushilfsgast war er mal dabei. Also wir wollten immer mal ein paar Gäste einladen. Und dann habe ich so gesagt, naja, wir haben überlegt, nehmen wir jetzt meinen Mitbewohner mit dazu, weil eigentlich den will ja keiner hören, so habe ich gesagt.
Ist aber nett.
Ja, er sitzt auch mit im Raum, er hört das auf jeden Fall gerade, aber ich kann jetzt nicht zu ihm gucken. Und dann haben aber so viele Leute zurückgeschrieben, dass sie das geil fanden, was er gemacht hat. Also er hat so ein bisschen, die Männergeschichten reingebracht, so Thekengespräche über die Frauen, über den Alkohol und so. Ja, und die Leute hören das offensichtlich ganz gerne. Nein, ja, ich finde Podcast geil.
In, In der ersten Folge hast du gleich noch versucht zu erzählen, dass man ja als Sportler ganz selten nur Alkohol trinken darf und immer diszipliniert sein muss. Und jetzt lässt du dir das von deinem Mitbewohner alles kaputt machen, der dann erzählt, wie es wirklich ist, oder was?
Da musst du dir mal die letzte Folge und die erste Folge im Vergleich einhören. Also es ist immer schlimmer geworden.
Sehr geil, okay, da muss ich mal reinhören. Ja. Und weißt du schon, wie viele hören das so? Kennst du die Zahlen genau?
Ich kenne die Zahlen. Die erste Folge ist natürlich irgendwie die beste, also die am meisten gehört wurde, ne? Weil jeder will mal, genau, weil jeder will mal reinhören. Und die haben 1500 Leute gehört, glaube ich. Mhm. Ja, wir sind aber halt auch nicht so fame wie Buschi und du oder wie Tommy Schmidt und Felix Lobrecht.
So fame ist keiner wie die beiden gemischtes Hackjungs.
Mittlerweile nicht mehr, das stimmt. Und dann ist es natürlich ein bisschen runtergegangen und jetzt sind so zwischen 500, 600 Leuten immer. Ja, aber das ist völlig in Ordnung. Also ich dachte mir halt, naja, wenn das 30 Leute hören, die es interessiert, ist doch cool. Ne? Also,
Und jetzt es geht ja halt eh um den Spaß Leute. Und es wächst ja vielleicht auch, also ich glaube, als gemischtes Hack losgegangen ist, wussten die ja auch nicht, dass irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie viel die hören, eine Million? Keine Ahnung.
In der ersten Folge waren es tatsächlich auch 2000, hat Tommy, glaube ich, gesagt. Wie viel sind es bei euch?
Bei uns hat die erste Folge jetzt, glaube ich, was hat die jetzt? Ich glaube so 25.000.
Geil.
Genau. Also die ist, ja, wir sind schon gut eingestartet, aber das ist natürlich wirklich vor allem Buschis Social Media Wahnsinn zu verdanken, würde ich jetzt
auch. Ja, aber ihr beide könnt ja auch labern. Das ist ja. Also ich glaube, das macht schon Spaß, euch zu hören.
Das ist gut. Das ist gut. Also hast du schon mal reingehört in den anderen auch?
In deinen Podcast oder euren Podcast?
In den Lauschangriff? Ja.
Nein. Nein,
hast du nicht reingehört.
Muss ich leider sagen, ich bin nur gemischtes Hack irgendwie gerade. Also es gibt ja so Leute, die hören dann 25 verschiedene Podcasts. Ich bin da echt nur gemischtes Hack und fest und flauschig.
Ja, witzig, genau. Das sind ja die zwei erfolgreichsten, sind auch genau die, die ich jetzt schon sehr lange und intensiv höre sonst. Ja.
Genau, weil vorher war es ja sogar noch Sanft und sorgfältig, glaube ich, von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ne?
Genau. Als sie noch bei Radio 1, glaube ich, damals waren.
Aber natürlich, wenn wir hier fertig sind, werde ich gleich mal eine Folge hören bei euch.
Nein, mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Du hast ja sicher genug anderes zu tun. Jetzt war mal ganz schön podcastlastig, ne? Aber eins würde mich noch dazu interessieren. Ich glaube, das hat Tommy Schmidt auch mal in der Folge gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wen er da erwähnt hat. Ich glaube, Franz Semper, dich vielleicht sogar auch, ja, genau, ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich hatte nur noch so Franz Semper im Ohr irgendwie. Wie kommt eure Connection da, wie habt ihr euch kennengelernt, so der Tommy Schmidt und die Handballer, sage ich mal, vor allem die Leipziger Handballer?
Tommy Schmidt kommt ja aus Detmold und ein guter Kumpel, der jetzt in Magdeburg, ne Quatsch, wo spielt er denn jetzt? Doch, in Magdeburg. Christoph Steinert, sagt dir wahrscheinlich auch was.
Halbrechter, genau.
Genau. Ist ein ziemlich guter Kumpel von Franz und mir und hat uns dann mal irgendwann nach Detmold mitgenommen zu einem seiner besten Kumpels, Konstantin Mardert. Und das ist gleichzeitig, also der spielt bei Emstetten in der zweiten Liga und das ist gleichzeitig einer der besten Freunde von Tommy Schmidt. Und kam dann quasi die Connection und jetzt trifft man sich jedes Jahr, also einmal im Jahr in Detmold, zum Saisonabschluss von so einer Amateurmannschaft, irgendwie vorletzte Liga oder so, aber super witzig. Also dann treffen sich die ganzen Jungs aus Detmold und Umkreis und eben auch die Leipziger. Und dann trinken wir nur zusammen ein Wässerchen über das Wochenende und haben Spaß. Also so kam
ein quasi verschärftes Wässerchen, nehme ich mal an.
Genau. Und so kam dann die Connection zu Tommy, ja, und er hat uns, genau, am Ende der Folge hat er uns, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, was hat er denn gesagt? Shoutout an die Handballer, die unseren Podcast hoch, das sage ich jetzt mal lieber nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in meinem Podcast würde ich sagen.
Doch, hier, freie Rede hier.
Freie
hier
Rede, die unseren Podcast so hochficken. Das hat er, glaube ich, gesagt.
Okay, das wusste ich nicht mehr, dass das Wort war. Ich habe sogar noch, genau, das war am Ende der Folge, so ein Dank an euch. Okay, aber dass er hochficken gesagt, werde ich mir merken. Werde ich mir merken, das Wort. Vielleicht benutze ich das nächste Saison mal in einem meiner Handballkommentare.
Ja, gut. Ich hoffe, ich denke dann dran an unser Gespräch, wenn ich es höre.
da kann ich gleich, komm, ich benutze das hier, das gefällt mir so gut, ich werde das jetzt gleich nochmal benutzen. Ich habe mir nämlich natürlich ganz schlau einen schlauen Einstieg, jetzt haben wir ja eh schon einen wunderbaren gefunden, aber fürs Sportliche habe ich mir sogar mal einen überlegt. Ihr seid ja jetzt dadurch, dass die Saison abgebrochen ist, als Achter in die Geschichtsbücher eingegangen sozusagen in dem Jahr. Normalerweise, wir setzen jetzt zusammen an dem Mittwoch, eine Woche bevor die Folge dann erscheint. Jetzt, wo wir hier sitzen, genau morgen, wäre euer letztes Saisonspiel in Hannover gewesen. Ah, okay. Und jetzt meine Frage dazu. Es war für mich jetzt so ein passender Zufall. Ich habe mir nochmal kurz euren Spielplan angeguckt, aber hätte man gar nicht mehr auf der Kiste gehabt, ne? Dass morgen die ABL-Saison geendet wäre.
Nein, aber auch wenn die Saison läuft, kann ich dir nur unseren nächsten Gegner sagen und nicht unsere nächsten fünf. Also,
wirklich, du hast ja jetzt quasi auf innovativste Weise das Klischee von Spiel zu Spiel denken quasi nochmal unterstrichen.
Ich verkörpere quasi das Dasein eines perfekten Profisportlers, zumindest was das von Spiel zu Spieldenken angeht. Ist so. Aber gut, ja, wenn du das sagst, dass morgen unser letztes Saisonspiel wäre, dann
ist so, das so. Genau, das wäre Donnerstag, der 14.05. So steht es auch immer noch auf der HBL-Seite. Und jetzt meine Frage dazu, weil das so wunderbar passt. Auf den wievielten Platz hättet ihr euch denn noch hochgefickt, wenn es weitergegangen wäre?
Dieses Wort hätte man nicht besser verwenden können dahingehend. Also erstmal haben wir unsere Zielsetzung erreicht mit dem 8. Platz. Von daher hätten wir uns gar nicht so weiter hochficken müssen. Aber ja, ich glaube so in den, wie wir schon oft öffentlich auch gesagt haben, dass man so schon in den nächsten Jahren irgendwie ein bisschen weiter nach oben schaut. Generell so, der 8. Platz für diese Saison wäre völlig in Ordnung gewesen und auch gut, glaube ich, wenn man so sieht, welche Mannschaften dann noch vor uns sind. Es gibt natürlich immer so ein paar Mannschaften, die will man hinter sich lassen, unbedingt. Zum Beispiel Wetzlar ist einer davon, die wollen wir immer hinter uns lassen.
Wieso gerade Wetzlar?
Naja, ich weiß nicht, wie es den anderen Mannschaften da so geht, aber Wetzlar ist auf jeden Fall die Mannschaft, die am wenigsten trainiert in der gesamten Liga.
Was? Ja. Sagst du das, weil dein Kumpel Alex Feld da spielt?
Von ihm habe ich auf jeden Fall ein paar Insider. Also ich liebe Kai Wandschneider, super Typ und mega Trainer, der ist so ein Lieber. Aber die spielen halt viermal die Woche dann anderthalb Stunden Fußball. Und dann gucken sie sich ein bisschen den Gegner an, was diese machen. Und dann gewinnen die noch in unserer Arena quasi, gewinnen die dann noch gegen uns. Du kannst dir nicht vorstellen, was das mit einem macht. Du machst dich die ganze Woche oder bereitest dich zwei Wochen vor auf diese Mannschaft und machst dich fertig im Training. Und dann kommen die dahin, haben ein bisschen gekickt die Woche und ziehen uns ab. Noch mit unserem Ex-Spieler Viggo Kristiansson in ihren Reihen. Das ist unfassbar erniedrigend und deswegen ist das so eine Mannschaft, die wir immer hinter uns lassen. Weil ich glaube, jeder träumt davon, so wenig zu trainieren wie die Mannschaft. Und du wirst hier fertig gemacht, läufst die Vorbereitung und jeden Tag auf dieses Testfeld. Und ja, deswegen Wetzlar natürlich. Und natürlich wollen wir irgendwann auch den großen SCM hinter uns lassen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Die Ostrivalität, ja, ich glaube, die sind unter Benno Wiegert gerade extrem stabil und gut unterwegs. Das ist nicht ganz so einfach. Aber das mit Wetzlar, da müssen wir jetzt nochmal kurz bleiben.
Ja, das war mir klar, ja.
Heißt das, dass die alle so, sind die alle so unfassbar talentiert und der Coach ist so genial, Kai Wandschneider, dass sie sich das leisten können? Oder wie schaffen die Jahr für Jahr so gute Ergebnisse, wenn sie angeblich nicht trainieren?
Ich möchte dem Trainer auch nicht zu nahe treten. Ich muss gucken, wie ich das formulieren kann. Ich glaube, er ist, um einem Spieler Selbstvertrauen zu geben, gibt's wahrscheinlich keinen besseren Coach in der Liga. Und ich meine, du musst ja nicht jeden Tag dich fertig machen und jeden Tag Kraftraum und jeden Tag laufen, sondern einfach, ich glaube, er gibt den Spielern den Spaß am Handball. Und jedem so das Gefühl, dass er gebraucht wird in der Mannschaft, weißt du? Und wenn jeder denkt, ich muss dem Team jetzt helfen, weil jeder denkt, er ist ein Teil des Teams und er ist ganz wichtig für dieses Team. Ich glaube, das kann schon, also es ist eine komplett andere Herangehensweise, als jetzt zum Beispiel unser Trainer André Haber das machen würde. Also nicht, dass er uns kein Selbstvertrauen gibt, um Gottes Willen. Nicht, dass er sich das noch anhört hier. sondern er ist da, glaube ich, ein bisschen anders als die meisten, vor allem modernen Trainer jetzt, ne? Und ist eine andere Herangehensweise und ich glaube, viele Spieler wünschen sich das auch, unter ihm zu spielen. Und er hat ja, Steffen Veth zum Beispiel ganz groß rausgebracht, Janik Kohlbacher, Philipp Weber.
Genau daran hab ich gerade gedacht, ne? Steffen Veth kam ja gestern, wenn ich richtig bin, die Meldung, dass er von den Löwen, wo man, glaube ich, leider sagen muss, es hat einfach nicht funktioniert, ansatzweise für beide Seiten. Das eigentlich Berlin war er auch richtig gut, aber sein Stern ist ja aufgegangen und auch die überragende EM hat er ja irgendwie dank Wetzler und Kai Wandschneider gespielt, ne?
Ja, genau. Also ich, ohne ihm jetzt auch wieder zu nahe treten zu wollen, aber er hat nirgends so die heftige Leistung gebracht wie in Wetzlar. Natürlich, weil er auch in Wetzlar der absolute Go-To-Guy war. Dann ist es natürlich nochmal was anderes. Aber was war denn damals die Mannschaft? Andreas Wolf war, glaube ich, noch im Tor, ne? Er auf halb links. Kann sogar sein, dass. Ne, Janik Kohlbacher hat da noch nicht gespielt. Ja, ist ja auch egal. Und das, glaube ich, hatte einfach Kai Wandschneider zu verdanken. Ne? Das, er war einfach so genau der Trainer, den er gebraucht hat zu dieser Zeit. Und es ist auch manchmal so, dass Spieler einfach nur unter einer bestimmten Art von Trainer spielen können. Also, wie oft war das so, dass Spieler zu uns gekommen sind und ganz hochgelobte Spieler und dann aber einfach nicht mit dieser, naja, Ostschleifer-Mentalität manchmal, wenn sie es denn zurechtgekommen sind. Ja, ich weiß nicht, wie das, du bist ja groß beim Football drin, ob es da auch so Unterschiede gibt? Also gibt es da auch so Grinder und eher so.
Ja, gibt's auf jeden Fall. Also der bekannteste, der, glaube ich, allen was sagt, wobei ich bin ja gar nicht mehr so im Football drin, muss ich erstmal sagen. Ich war da mal ganz gut drin, aber dann habe ich mich ja zu Sky verabschiedet und versucht, mich in den Handball rein. Aber keiner glaubt mir, dass ich jetzt auch im Handball drin bin. Das ist ein bisschen schade. Ich habe immer noch das.
Ich bringe mich auch nur, immer mit der NFL in Verbindung. Also so haben wir beide uns ja kennengelernt quasi, weil ich dich gesehen habe.
Okay, du warst auch gerade NFL-Gucker.
Ja, definitiv. Ja.
Ja, also ein Beispiel, Bill Belichick zum Beispiel, das ist ja so der erfolgreichste Coach von den New England Patriots, da sagen alle, das macht keinen Spaß dort. Da gehst du hin, um zu arbeiten und zu gewinnen, aber niemand hat Spaß daran, bei den Patriots zu spielen. Da gehst du nur hin, wenn du Erfolg haben willst. Also der ist so das Sinnbild für den Knurrer, den Schleifer, das, was du, glaube ich, gerade so ein bisschen beschrieben hast. Und dann gibt's da auch echt so Sunny Boys in der Liga, die ganz anders rüberkommen, aber dann vielleicht halt auch nicht so erfolgreich sind wie er.
Ja, da fällt mir gerade ein, es gibt da so tausende von Memes über Bill Belichick. Wenn Bill Belichick sauer ist oder weiß ich nicht, und dann wenn Bill Belichick seinen vierten Ring holt und immer hält dieses miese Gesicht von ihm, dieser miese Gesichtsausdruck. Ja.
Ey, der Typ hat als Trainer 6 Ringe gewonnen und ich glaube, es hat ihn niemals jemand auch nur lächeln, aber nicht lachen sehen. Das ist echt
ja, definitiv. Hast du den, nur noch ganz kurz dazu, hast du den Draft gesehen dieses Jahr?
Nein, ich habe leider gar. Boah, erzähl gerne mal. Ich glaube, wie war denn das jetzt in dem Keller? Ich habe mir nichts angeschaut, ich habe es einfach nicht geschafft. Das war ja aus dem Keller von Commissioner Goodell quasi, ne?
Ja, ich muss leider sagen, ich habe auch nicht so viel gesehen. Ich wollte einfach nur
auf. Ich weiß auch gar nicht, was du erzählen wolltest, sorry, ja.
Nee, es ging wieder um Bill Belichick. Da war doch auch ganz viele Memes kamen dann im Internet, der Star des NFL-Drafts. Und dann siehst du halt nicht den First Pick oder so, sondern siehst den Hund von Bill Belichick. Der saß nämlich auf dem Stuhl während des Drafts. Das fand ich nur mega witzig. Aber den Draft selber habe ich mir nicht angeguckt, nein. Aber das soll doch irgendwie eine Riesenshow gewesen sein oder geplant gewesen sein, die jetzt dann aber natürlich nicht stattfinden konnte, ne? Wegen Corona.
Ja, die sollten ja irgendwie in Las Vegas, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle, wäre der ja, glaube ich, gewesen. Die sollten da übers Wasser fahren und so. Also
genau.
Die hatten sich schon die krassesten Sachen überlegt. Aber genau, jetzt wo du sagst, das meiste, was ich vom Draft mitbekommen habe, war auch NFL-Memes, Bill Belichicks Hund, der da am Tisch sitzt und Entscheidungen trifft, in Anführungszeichen.
Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ja, viel mehr nicht.
Ja, ich merke schon, mit dir kann man schön abschweifen. Das wird eine schöne Folge. Das entwickelt sich jetzt schon in der Richtung, die mir sehr gut gefällt. Aber wo wir das jetzt gestern hatten, ich weiß gar nicht, wir kommen dann auch gleich noch dazu, ihr habt jetzt wieder, so langsam kann man ja wieder trainieren, auch in der Breite, ihr seid schon wieder im Training, soweit ich weiß. So Meldungen zum Beispiel, wie Steffen Veth geht nach Erlangen. Kriegst du das aktuell eigentlich mit und diskutierst das vielleicht mit Teamkollegen oder so? Oder weil gerade die Zeit so komisch ist, geht das vielleicht sogar an einem vorbei.
Ich finde, es geht voll unter, ja. Hm. Also, ich habe es mitbekommen von Steffen Veth, aber einfach nur über Instagram. Wenn wir die normale Saison haben, trifft man sich ja ein-, zweimal im Monat mit seinem Spielerberater und dann werden so die Gerüchte und was ist da wieder im Busch und da wieder im Busch. Und da kriegt man das schon, da kriegt man das schon ein bisschen mehr mit. Ne? Aber jetzt so, man ist wirklich voll raus aus dem Handball. Also wir haben wieder angefangen zu trainieren, letzte Woche oder vorletzte Woche und wir dürfen zweimal die Woche halt in die Halle und trainieren dann für 2 Stunden. Aber du hast quasi, also es ist wie, als würdest du alleine trainieren. Es sind 20 Mann in der Halle. Aber ich hatte auch mal eine Story bei Instagram gemacht und meinen Platz fotografiert und da liegt für jeden ein paar Handschuhe, Desinfektionsmittel, der eigene Ball, das eigene Öl, das eigene Harz. Und du musst immer 1,5 bis 2 Meter Abstand haben. Während des gesamten Trainings kannst also keinen Körperkontakt, also darauf stehen ja eigentlich die Handballer ein bisschen, ne? Also
es ist ja auch totaler Bestandteil unseres Sports, ne?
Genau, genau. Dann einfach auch mal einen umzuhauen oder wenn du mal schlechte Laune hast, dann wird es halt ein bisschen härter und so. Also das braucht man irgendwie auch als Handballer, glaube ich, und das hast du halt gar nicht. Und jetzt können wir halt irgendwie Kraftzirkel machen und ein paar Würfe aufs Tor, aber es ist einfach nicht dasselbe und wir trainieren jetzt auch für einen Monat, haben dann noch einen Monat frei und dann geht es ja wieder los, so langsam, glaube ich. In der Hoffnung, es geht dann bald irgendwie wieder los mit wahrscheinlich Geisterspielen, wie auch immer. Also man ist völlig raus aus dem Sport. Das wollte ich eigentlich damit sagen, um jetzt mal weit ausgeholt zu haben.
Aber das ist genau, das ist genau das, was mich interessiert hat. Und mal so ganz, also auch wenn das jetzt sehr konkret sozusagen ist, aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn du, ich habe zum Beispiel von Uwe Gensheimer auch so ein bisschen Videos gesehen, aber wie ist denn das allein beim Torwurf zum Beispiel? Ich glaube, das ist ja mit Abstand schon erlaubt, dass du von links außen aufs Tor wirfst und der Torwart steht drin. Ja. Aber selbst da, ich meine, ihr fliegt ja alle und ihr landet ja dann schon mal sehr nah am Torwart. Ist das zum Beispiel auch was, wo ihr permanent aufpassen müsst, dass ihr da keine Kollisionen habt quasi?
Also da brauchst du dir erstmal bei meiner Sprungkraft keine Sorgen machen, dass ich irgendwie in der Nähe vom Torwart lande.
Das ist doch Quatsch.
Ja, also man sollte da schon aufpassen, aber es ist so schwierig. Am Anfang, als es losging mit Corona, habe ich auch so gedacht, ach mein Gott, jetzt habt euch mal nicht alle so, ne? Und es ist doch jetzt nicht so schlimm. Und das hat auch wiederum Tommy Schmidt gesagt, er hat noch nie seine Meinung über irgendwas so schnell geändert. Ja. Und so ging uns hier in der WG und mir persönlich auch, dass du dann einfach dir, dass es bewusst wird, es geht halt nicht um dich, sondern es geht halt um ältere Menschen und um kränkere Menschen. Und da versucht man dann natürlich schon aufzupassen im Training, aber bei uns sind da so viele Vorsichtsmaßnahmen, also eben mit, wenn du Geräte anfasst, dann eben nur mit diesen Handschuhen, mit deinen persönlichen Handschuhen und nach jedem Training wird alles desinfiziert und vor dem Training und wir dürfen nicht gemeinsam duschen, sondern alle raus sofort aus der Halle und zwar einzeln und also man passt da schon auf, aber ja, wie du es schon sagst, man hat halt auch einen Passpartner, ne? Den hat man immer den gleichen über die gesamten Wochen und da berührt er natürlich auch den Ball, den du berührst, also es geht ja nicht anders.
Ja.
Und genauso berührt eben der Torwart den Ball von allen Spielern dann, also so komplett kannst du es einfach nicht vermeiden, das geht nicht. Ja. Aber wir, also besonders unser Trainer, der ist da, glaube ich, froh, dass es überhaupt wieder stattfindet. Also ich glaube, dem war auch mega langweilig zu Hause. Der hat selbst dieses Schreiben verfasst für die Stadt selbst dieses Schreiben aufgesetzt für die Stadt, in dem dann halt stand, die Vorsichtsmaßnahmen, die wir alle zu treffen haben und so weiter und wie wir uns zu verhalten haben. Und da passt er heftig gut auf, was wir machen und wir auch selbst. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir, wie denkst du so nur so grob über Corona? Ist es bei dir auch so, dass du deine Meinung da so geändert hast?
Also mir ging, ich hab das jetzt von Anfang nicht so krass auf die leichte Schulter genommen, aber ich hätte auch nie gedacht, weil du kannst ja auch eigentlich im Endeffekt nur so dem, fragst halt mal vielleicht deinen Hausarzt oder keine Ahnung, meine Mutter ist Ärztin, die habe ich dann irgendwann mal so nach ihrer Meinung gefragt und mir ging das schon auch so, gut, da kommt schon was auf uns zu und jetzt mal sehen, aber dass das zur Folge hat, dass wir erstmal 2 Monate raus sind aus unserem normalen Leben, dass erstmal alles gekappt werden muss für einige Zeit und dass uns das noch Jahre beschäftigen wird, das hätte ich am Anfang nie im Leben gedacht. Also ich, keine Ahnung, ich habe mir da nicht so viel, wie soll ich das sagen? Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, was das für Auswirkungen hat. Aber dass es die hat, die es jetzt hat, hätte ich am Anfang nie im Leben gedacht. Insofern habe ich meine Meinung schon irgendwo auch schwer geändert. Ich war aber auch immer direkt bereit, wenn es hieß, wenn wir das nicht machen mit Shutdown und so. Also ich habe da nie groß gegrübelt, ob das jetzt richtig ist oder ob man nicht lieber doch die Wirtschaft weiterlaufen lassen sollte, sondern ich war da sehr, oder ich bin da immer auf der Linie, Gesundheit und Menschenleben geht vor alles. Deswegen habe ich mir jetzt auch nicht groß aufgeregt über Einschränkungen oder so, sondern das muss man halt dann einfach mal hinnehmen. So ging das bei mir.
Das ist ja auch super nervig, diese Verschwörungstheoretiker, die es dann teilweise gibt, ne? Also das...
was für ein Schwachsinn vor allem,
das,
ey.
Das weiß ich nicht, wer Mark Zuckerberg oder so dieses Virus da in die Welt gebracht hat und dann selber eben dadurch Panik schaffen will und dann das Gegenmittel oder, weißt du, also diese Verschwörungstheorie, da gibt es leider noch zu viele von, die das dann, also ich meine, selbst wenn es so ist, kann ja sein, aber trotzdem haben wir dann dieses Virus, weißt du, also die können ja recht haben, aber trotzdem haben halt die, also es ist nicht so, dass es,
stimmt, so,
dass
so es hab nicht da ist. Stimmt, so habe ich eigentlich drüber gedacht. Man müsste sich ja trotzdem damit auseinandersetzen, selbst wenn es jemand bewusst in die Welt gesetzt hätte.
Dann sei halt ein scheiß Verschwörungstheoretiker, aber lass andere Menschen damit in Ruhe und vor allem ist es halt trotzdem so, also diesen Virus gibt es halt trotzdem, das ist nicht von der Hand zu weisen. Da hat mich nämlich letztens auch jemand gefragt, hast du denn überhaupt schon mal jemanden gesehen, der Corona hat? Oder kennst du jemanden, der Corona hat?
Ja. Also ich kenne Leute.
Du kennst Leute, okay. Und ich habe so drüber nachgedacht und eigentlich so direkt nicht. Also klar, Yannick Kohlbacher.
Ja,
aber
genau,
das
wollte ich gerade sagen, ja.
Ich war jetzt nicht mit beim Nationalmannschaftslehrgang. Also frage ich mich immer noch, warum ich da nicht dabei war, aber...
dieser Gensheimer, ne? Was die immer mit diesem Gensheimer haben, dass er da immer noch
kenn ich nicht,
deine Position
kenn ich
blockiert.
Weiß ich nicht, wer das ist. Das war auch witzig, da war eben, ich glaube, für diesen Lehrgang ging die Einladung raus und ich habe ja eine recht passable Saison gespielt bisher und Christian Prokop, der Ex-Bundestrainer oder der damals noch Bundestrainer war, war ja vorher Trainer bei uns und wir hatten immer einen super Kontakt, also er hat mich ja zum Kapitän gemacht hier in Leipzig und ihm habe ich extrem viel zu verdanken. Auf jeden Fall eine ganz passable Saison gespielt und dann ging diese Einladung raus für den Lehrgang, glaube ich, und dann habe ich ihm nur so eine kurze WhatsApp geschrieben, Christian, wieder nicht im Kader, bald bin ich 30, Punkt, Punkt, Punkt. und daraufhin kam direkt ein Anruf von ihm und er ging schon so, so lachend dran. Also er ist auch ein super witziger Typ, mit dem man da Spaß drüber machen kann. Ne? Und dann haben wir gequatscht, warum ich den jetzt nicht eingeladen bin und so. Also es ist super, super witzig mit ihm gewesen.
Das ist ja eine geile Geschichte. Aber ernsthaft ist es, also hat er dir, ich meine, die Trainer signalisieren einem ja schon mal, keine Ahnung, die Bandbreite von, sorry, dafür wird es nie reichen oder diesmal habe ich echt überlegt, ob ich dich nicht direkt mitnehme oder keine Ahnung. Also wie konkret habt ihr schon mal über Nationalmannschaftseinladung geredet?
Tatsächlich in diesem Gespräch sehr konkret. Was war denn da Europameisterschaft als letztes?
Es war ja quasi der erste Lehrgang, der erste Lehrgang nach der EM war ja direkt unter Alfred Gieslason, ne?
Ja.
Wenn ich richtig bin.
Nee, dann habe ich auch wieder Mist erzählt. Also es war jetzt nicht der letzte Lehrgang, sondern irgendwie waren das die Einladung vielleicht sogar für die EM oder irgendwie sowas. Also es ist schon ein bisschen her. Und da war ja so, dass auf Linksaußen, da gab es ja schon eine Umstellung. Also Paddy Zieker ist ja dann mitgefahren das erste Mal, ne?
Ja.
Und daraufhin hat er mir gesagt, dass es zwischen Paddy und mir einfach ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ja, das klingt jetzt komisch, aber so, das war eine Entscheidung zwischen ihm und mir.
Ach cool, okay. Aber das heißt, ist immer ein bisschen die goldene Ananas, aber ist ja trotzdem geil zu wissen, dass man so nah dran war, oder?
Ja, definitiv. Also, ich meine, es ist zwar dieses leidige Thema, ich bin aus der vierten Liga oder fünften Liga in die erste, aber es ist letztendlich schon so. Also wenn du dann überlegst, dass du mal für die komplette Mannschaft bin ich mit meinem Suzuki Splash, also ich weiß nicht, ob du das Auto kennst, das ist so ein bisschen größerer Rollschuh und mit dem bin ich dann zur Halle gefahren und habe so einen riesen Wischer hinten drin gehabt und die Halle gewischt für die gesamte Mannschaft und das war so eine Dreckshalle, das kannst du dir nicht vorstellen. Die wurde nur noch von Harz zusammengehalten, glaube ich.
Und damals, als ihr angefangen habt in der Oberliga sozusagen.
Oder ja, ja.
Vor welcher Zeit? Ja, genau. Ja.
Also vor 10 Jahren, so ziemlich genau, oder 11 Jahren, irgendwie sowas. Mhm. Vielleicht auch, ja, irgendwie so. Und da wurde diese Halle einfach nur davon zusammen. Und jetzt spielst du dann halt beim Final Four, wo wir ja vor 3 Jahren oder so waren. Und dann als nächstes kommt eben dieses Gespräch mit Christian, wo es um die Nationalmannschaft ging. Ja, das ist schon geil. Und dann kam, ich glaube, ja, Christian hat ja auch den Kader, den erweiterten Kader für Olympia gemacht. Und da war ich auch mit drin, bevor dann halt Alfred jetzt kam. Und wenn du dann sowas liest, das ist schon geil. Also ja, ich glaube, jeder träumt da mal von irgendwie in der Nationalmannschaft zu spielen oder für sein Land zu spielen. Ne?
Ja, das glaube ich ist immer noch das Größte. Ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
Kann man das vergleichen in deinem Beruf mit irgendwas? Das Nationalmannschaftsspiel, also zum Beispiel, wir hatten letztens...
Muss ich mir bei meinem mangelnden Talent gar keine Gedanken drum machen?
ja, same here eigentlich, also, aber du siehst, es kann
eigentlich... Nee, wieso? Passieren. Du warst doch ganz nah dran.
Ja, über Kontakte, Mensch. Hochgeschlafen.
Ich weiß nicht, vielleicht könnte man sagen, halt mal die Nationalmannschaft zu kommentieren, ne? Das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr kleiner Kreis. Also jetzt hängt der dann immer am übertragenen Sender so, ne? Jetzt ist es ARD und ZDF und aber so ein bisschen ist das, glaube ich, schon so, ehrlich gesagt. Wenn ich mir das vorstellen dürfte, die Handball-Nationalmannschaft mal zu kommentieren. Also ich rede jetzt nicht von irgendeinem Testspiel, wo sie vielleicht benefizmäßig sind und zufällig überträgt es dann Sky, sondern schon halt so richtig, meinte ich. Es könnte ja auch sein, dass Sky mal wieder eine WM überträgt oder so. Ja, insofern hast du eigentlich schon recht. Ich möchte das jetzt nicht vergleichen, weil wie soll man das sagen? Wenn du als Sportler bei der Nationalmannschaft wirklich spielst, dann glaube ich, hast du es nachgewiesen auf mehreren Ebenen. Das glaube ich, gibt es eigentlich nie, dass einer sagt, was soll das denn jetzt, dass der das kommentiert, während, wie gesagt, bei ob du jetzt so ein Nationalmannschaftsspiel kommentieren kannst, hängt zum Beispiel erstmal zu 90% davon ab, bist du beim richtigen Sender oder nicht. Und deswegen, da gibt es so viele andere Faktoren, die du selber nicht beeinflussen kannst. Und da kann man nicht sagen, dass das jetzt rein nach Leistung gehen würde. Der beste Handballkommentator kommentiert die Nationalmannschaft oder so, während die besten Spieler des Landes spielen für die Nationalmannschaft. Da gibt es kleine Unterschiede, wer dann wirklich der Beste ist, aber das passt ja schon immer so grob aufeinander. Deswegen würde ich das jetzt nicht aufwiegen wollen oder so, dass das annähernd die gleiche Leistung in Anführungszeichen wäre. Aber so der Traum ist ähnlich.
Ich weiß, was du meinst, aber ich sehe es nicht so wie du. Also ich glaube, das kann man schon heftig vergleichen. Also wir haben doch vorhin drüber gesprochen, zum Beispiel über Steffen Veth. Mhm. Jetzt nehmen wir mal deinen Sender, du musst beim richtigen Sender sein. Steffen Veth war ja bei den Füchsen Berlin und war bei Wetzlar. Mhm. Der richtige Sender wäre Wetzlar, weil dort bringt er die beste Leistung. Ja, bei dir, jetzt mal angenommen, bei dir ist es dann ARD, weil dort wird eben die Handball-WM oder weiß ich nicht was übertragen. Also gut, ich rede mir das vielleicht auch ein bisschen ein, aber man kann es irgendwie schon vergleichen. Also wir hatten zum Beispiel letztens im Podcast eine Schauspielerin und diesen Beruf kann man auch so krass mit dem Handball irgendwie oder mit Profisport, nicht jetzt Handball, mit Profisport generell vergleichen. Und dann habe ich mir mal so ein paar Gedanken drüber gemacht. Also man kann das schon auch so einen normalen Beruf irgendwie mit dem Handball vergleichen. Mhm. Natürlich musst du auch irgendwie Aufstiegschancen in dem Beruf haben, aber das hast du auf jeden Fall, das haben Schauspieler, das haben,
weißt du?
Also es gibt schon so ein paar Berufe, die kann man schon krass mit dem Profisport vergleichen. Und beim Profisport ist es auch nicht nur irgendwie Talent oder harte Arbeit oder es ist auch ein bisschen Glück. Du musst die richtigen Leute manchmal kennen. Du musst, keine Ahnung, musst dich einfach gut verkaufen können. Das kommt halt auch dazu. Es ist nicht nur, du kannst einen besseren Pass spielen als der andere und spielst deswegen dort. Weißt du?
Ja, sind ja auch sowas wie Verletzungen, ne? Wenn du im falschen Moment dich verletzt oder eben genau im richtigen verletzungsfrei bleibst, oder ja auch eine Konkurrenzfrage, also wenn man sich mal vorstellt, es gäbe noch einen zweiten Deutschen, der genauso gut wäre wie Uwe Gensheimer, dann würde man ja über Jahre gar nicht mehr drüber reden, welche beiden Linksaußen irgendwie zur WM fahren, ne?
Ja, genau. Aber das meine ich, also ich meine, Uwe kannst du wahrscheinlich zu jedem Verein auf links außen hinstellen, der macht dir trotz, also egal bei wem der spielt, macht er dir halt 10 Tore im Spiel.
Ja.
Und vielleicht, wenn ich bei einem anderen Verein spielen würde, würde ich auf einmal auch 9 Tore im Schnitt machen oder so. Weißt du, also es gab es ja so oft, dass auch links außen zu uns in den Verein gekommen sind und ich war dann erstmal wieder zweiter Mann und die haben bei ihrem alten Verein halt richtig, richtig viele Tore gemacht. Und dann auf einmal gab es aber von mir Konkurrenz. Also ich lasse ja dann auch nicht so einfach jemanden vor mir spielen, da habe ich ja auch keinen Bock drauf. sondern da gibt es dann schon Konkurrenzkampf, ne? Und das können auch viele Spieler zum Beispiel nicht ab. Die brauchen halt ja, also, ihre Ruhe und brauchen, müssen da alleine und eben das Vertrauen des Trainers spüren.
Ja,
da spielt halt ganz viel mit rein.
Gesetzt sein, auch wenn mal 3 Würfe vorbeigehen und so, genau. Ne, keine Angst haben, sondern immer die Ruhe haben. Ey, das ist ganz spannend. Das wäre eigentlich später noch gekommen, aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, finde ich mega interessant. Ich kenne ehrlich gesagt deine Konkurrenten aus den früheren Jahren nicht, aber ich glaube, deine Konkurrenten, weil du das gerade so erzählst, die werden eigentlich jedem ein Begriff sein. Ich glaube, die ersten 2 Saisons hast du ja mit Yves Kunkel ein Tandem gebildet in der ersten Liga, wenn ich richtig bin.
Ja, also auf jeden Fall war noch Marvin Sommer da. Sagt ihr das? Marvin Sommer, der jetzt bei Gummersbach gespielt hat.
Gummersbach, ja, genau. Ja. Ach, der war auch noch, oh, das wusste ich gar nicht mehr. Da war der sogar zu dritt.
Nee, ich glaube.
Ach so, sorry,
es war erst
vor
Marvin.
Yves Kunkel quasi.
Ja. Genau, es war erst Marvin, dann Yves Kunkel und dann jetzt Raul Santos, ja. Ich glaube, so war die Reihenfolge.
Genau. Und zwischenzeitlich dann, ich glaube, Anfang der Saison ja mal Marc Esche, weil, glaube ich, Raul Santos ja eher einen neuen Verein gesucht hat, so wie ich es damals noch in Erinnerung habe. Ne?
Ja. Ja, und dann war auch noch für ein paar Spiele Marc Esche mal drin, weil der Herr Gute, Franz Semper und ich suspendiert wurden.
Oh, schön, dass du das selber ansprichst, werden wir nachher auch auf
jeden Fall war doch klar, dass da was von dir kommt. Okay, dann warten wir das ab.
Also
auf jeden Fall die Konkurrenten.
Und wie hast du das hinbekommen? Ich meine, das sind jetzt keine, die stellen was da. Kunkel ist gesetzt in Melsungen, Santos ist Nationalspieler, war in Kiel und so. Wie hast du das geschafft, immer wieder dich da durchzusetzen und doch auf links außen irgendwo gesetzt zu bleiben in Leipzig?
Das frage ich mich auch manchmal, ehrlich gesagt. also viele meiner Ex-Mitspieler würden jetzt sagen, dass ich, bewusst irgendwie mentale Spielchen mit denen spiele oder so. Das gab es natürlich auch schon, die Gespräche. Warum spielt der kleine, dicke Lukas Binder auf links außen noch hier und Marvin Sommer oder weiß nicht, wer die ja mit Sicherheit alle viel mehr Talent als ich haben oder mitbringen. Warum spielen die
Willst
jetzt nicht den ersten Mann? Ja, ich würde schon sagen, also ich glaube nicht, klar habe ich ganz gute körperliche Voraussetzungen, also ja, wir hatten jetzt ja 8 Wochen frei, um nicht zu weit abzuschweifen, aber wir hatten ja jetzt 8 Wochen frei und sicherlich haben ganz, ganz viele aus unserem Verein heftig viel trainiert. Und ich bin einer, ich kann mich nicht quälen in dieser freien Zeit. Es geht nicht. Ich kann das nicht alleine. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich bräuchte einen Personal Trainer.
Ja, guck mich doch mal an. Das siehst du doch, dass ich mich nicht quälen kann.
Ich sehe nur deinen Kopf gerade.
Ja, weiter unten sieht es auch nicht besser aus, kann ich dir verraten.
Okay. Ich kann das nicht. Und jetzt letzte Woche hatten wir Tests, wie fit wir denn so sind, auf dem Fahrradergometer. Und Lungen.
So Laktattests oder lauter Funktionstests quasi.
Genau, wie heißt das mit der Lunge? Spiro irgendwas, glaube ich.
Du bist
doch
raus.
Ärztesohn.
Ja, aber hab mich nie dafür interessiert.
Also irgendwas mit Spiro, glaube ich. Und dann eben Fahrradergometer und dann alle 3 Minuten geht's 50 Watt hoch und dann musst du halt immer weiter drehen. Und ich war der Einzige, der die 350 Watt Stufe geschafft hat. Ich hatte das beste Lungenvolumen, was weiß ich. Und ich habe 5-mal trainiert in der freien Zeit. Und das auch nur, weil für Instagram. Also, es ist. Und trotzdem, und du wirst gehasst. Also, wenn ich das jemandem erzähle, der auch selber Leistungssportler ist, dann hasst man so jemanden. Ich hasse die Leute auch, aber jetzt habe ich gemerkt, ich bin es selber, die halt nicht viel machen müssen und trotzdem irgendwie fit sind.
Das ist wie bei so einem Model, oder? Die so ultra schlank ist und dann immer erzählt, doch, ich esse die ganze Zeit Kuchen und ich esse alles, was ich will und keiner glaubt sie, aber es ist wirklich so.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Krass, okay. Also du bist einfach, die Amis sagen Freak of Nature.
Ja, ich würde sagen schon, also gut, wenn das Ding jetzt noch 4 Monate geht, also dann, dann sehe ich wahrscheinlich auch eher aus wie eine Birne. Aber
bis irgendwann also Fat so, of Nature. So.
Ja. Also das setzt ganz schnell an bei mir. So ist es jetzt nicht, aber man muss schon ein bisschen auf die Ernährung jetzt in der freien Zeit achten. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, genau, warum ich denn immer noch spiele. Und die anderen halte ich für talentierte. Also zum Beispiel Marvin hat halt Wurfvarianten, die ich zu dem Zeitpunkt definitiv nicht drauf hatte. Eve ist viel athletischer als ich zum Beispiel gewesen. Und
krasser Gegenstoßspieler, glaube ich, so wie ich ihn.
Ja, und auch Sprungkraft und auch kräftig. Also wirklich so ripped. Ne? Und gut, Raul ist jetzt nochmal was anderes. Er hat ja wirklich viele Knieprobleme und ist auch eine ganz andere Natur, als ich das bin. Also er passt halt, das meinte ich, er passt halt nicht so wirklich in diese Ostmentalität rein. So, ich zerreiß mich für den Verein. Sondern er ist halt, ja, Dominikanische Republik, bisschen Musik hier, bisschen Drink da. Ich find's geil, ne? Weil er hat halt Spaß daran, er lässt sich da nicht irgendwie aus der Ruhe bringen. Das ist, hat ja auch einen riesen Vorteil, eben wenn du nicht zu viel nachdenkst über Dinge. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass ich irgendwie talentierter war als die, sondern einfach, dass ich ja eine gewisse Mentalität habe, was dann links außen ist so die Position, du kannst kein Spiel entscheiden, das geht nicht. Du bist, du kannst zwar 10 Tore machen, aber die hätte halt auch, da hätte halt irgendein anderer hätte halt 8 von denen gemacht. So. Das ist jetzt nicht wie ein Torhüter.
Die hatte ich vor ein paar Folgen schon mal in dem weiß ich immer nicht, welches Spiel war jetzt fehlt mir das Spiel. War es nicht Balingen gegen, Nordhorn gegen die Füchse? Nordhorn hat auch die Füchse geschlagen, kurz vor Corona.
Wo Robert Weber mal kurz durchgedreht ist, ja.
Wo Robert Weber 14 Tore und ich glaube ohne Fehlwurf macht. Ganz ehrlich, da kann man doch nicht mehr, ich weiß, es ist seltener. Nein. Also viel häufiger entscheidet ein Torwart zum Beispiel ein Spiel. Aber ich finde, mit einer absolut außergewöhnlichen Leistung kann, also sorry, bei 14 von 14, da kannst du halt einfach, finde ich, endgültig nicht mehr sagen, ja gut, aber das hätte jeder, nee, ein anderer hätte 8 von 14 geworfen, was immer noch ganz gut ist, und dann hätten sie das Ding einfach verloren und fertig. Und keiner redet mehr drüber.
Ja gut, da gebe ich dir recht, das stimmt. Dann sagen wir so, du kannst als Linksaußen das Spiel nicht verlieren, aber du kannst eins gewinnen.
Mhm. Ja, okay. Ist eigentlich eine geile Position. Du hast ja eben schon mal kurz angerissen, so ein bisschen Mindgames muss man ja auch immer spielen, vielleicht mit seinem Positionskollegen. Hast du vielleicht mal, wie macht man das? Hast du mal Trash-Talk gegen Yves Kunkel gemacht, um den ein bisschen zu verunsichern, oder wie kriegt man das hin?
Eigentlich so unter den Positionskollegen gibt's da keinen Trash-Talk, den gibt's dann schon eher mit den Gegnern. Okay. Das passiert schon relativ häufig. Also ich habe ja auch so eine relativ robuste Spielweise, sage ich mal, auch wenn ich links außen bin, kann's da schon mal auch ein bisschen krachen. Aber so unter den Positionskollegen, ach, es ist schwierig, weil du willst es ihm natürlich ja auch nicht, also jeder möchte spielen, aber du willst ihm ja auch nicht sagen, du bist kacke, ich bin besser als du, ich muss hier eigentlich spielen. Also, weißt du, das macht man nicht. Und das sagt man natürlich auch nicht dem Trainer. Du kannst den Trainer fragen, was möchtest du von mir sehen, damit ich mehr Spielzeit kriege, oder weiß ich nicht, irgendwie sowas. Aber so richtig Mindgames mit dem, nee, das gibt's eigentlich nicht. Also vielleicht, wenn du Würfe machst oder wenn du wenn ihr ein Spiel untereinander habt im Training oder so, strengst du dich dann halt besonders an, weil du weißt, wenn ich jetzt gut trainiere, dann spiele ich das nächste Spiel. Sowas, das geht schon. Also zum Beispiel mein erstes Spiel, dass ich dann mal Stammspieler geworden bin, war in der zweiten Liga, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, gegen Hüttenberg oder so. Und es war das erste Spiel, in dem ich Stammspieler war. Und zwar hatten wir da ein Probespieler aus Dänemark damals noch, und zwar Kasper Quist. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat links außen gespielt bei Wetzlar, jetzt eine Zeit. Und bevor er aber zu Wetzlar ist, war er bei uns im Probetraining. und hat ja eben eine Probewoche mit uns gemacht oder zwei Trainingseinheiten. Und ich wusste, okay, es geht jetzt hier darum, ob jetzt hier ein neuer Star auf links außen geholt wird, ne? Okay. Oder ob ich halt nächstes Jahr spiele. Und dann habe ich die Trainingswoche wohl so unfassbar trainiert, dass dann der Trainer gesagt hat, ja, eigentlich war Uli Streitenberger, der arbeitet jetzt bei uns in der Geschäftsstelle, hat auch jahrelang jetzt erste Liga gespielt, war vor mir auf der Position und immer gesetzt bei Uwe Jung-Andreas, damals dem Trainer. Und dann hat er gesagt, ja, Bindi hat so gut trainiert, ich muss den spielen lassen, also es geht nicht anders. Und eben, weil dieser Probespieler da war, und ich dachte, fuck, ich muss jetzt richtig gut trainieren. Ja, hier geht es um meine Zukunft. Und das hat dann so Mindgames mit mir quasi gemacht.
Krass, ja.
Dass ich mich so reingehangen habe in dieses Training, was dann ja wieder positiv war, weil seitdem bin ich Stammspieler gewesen. Ja, also wäre er nicht da gewesen, wäre vielleicht alles komplett anders gelaufen. Und weiß ich nicht, ich würde jetzt dein Podcast irgendwo aus meiner Einzimmerwohnung hören und alles ist scheiße gelaufen. Und weißt du, und das macht dann schon was mit einem.
Das ist ja schon heftig, diesen Druck anzunehmen und dann irgendwie in Leistung umzuwandeln, weil da könnte man ja genauso drunter zerquetscht werden, ne?
Ja, und das versuche ich auch immer also es ist schwierig, dass, ich meine, du kennst es, du setzt dich sehr viel mit Sport auseinander, du hast selber Sport gemacht.
Ist lange her, aber ja.
Ja, hast du, Leute, die halt nicht aus dem Profisport sind oder wie du halt wirklich tief da drinne stecken, ich glaube, es ist schwer zu verstehen, das Leben eines Profisportlers und dass man eben manchmal so diszipliniert sein muss und dann eben auch mal abends nach dem Training nicht unbedingt noch irgendwie wohin gehen kann oder weiß ich nicht, weil im nächsten Training am Morgen hast du eben nicht deine 8-9 Stunden Schlaf, keine Ahnung, wie viel halt jeder dann so braucht. Du trainierst dann deswegen schlecht. Dann spielst du deswegen das nächste Spiel vielleicht nicht, weil dein Positionsnachbar hat super gut trainiert. Dann spielt er das nächste Spiel wieder, weil er das Spiel gut gemacht hat. Und zipp ist er auf einmal Stammspieler und deine ganze Karriere könnte rein theoretisch quasi eben durch diese eine Nacht einfach komplett anders laufen. Und das überlässt man halt einfach nicht dem Zufall alles, weißt du? Oder du hast zu wenig Schlaf, dein Körper ist deswegen nicht fit und du verletzt dich im Training. Also so. So ganz kleine Dinge können da einfach so eine riesen Auswirkung auf deine komplette Karriere haben, was du eben einfach nicht wieder ausbügeln kannst. Und deswegen sind halt da Profisportler auch manchmal einfach so verkopft und brauchen auch ihre gewisse Routine oder brauchen eben immer ihre Nudeln mittags oder keine Ahnung. Eben aus diesem Grund, ne? Und das spielt ja auch mit rein, eben diesen Druck von dem Mitspieler zu haben. Weil, nehmen wir jetzt mal an, du hast eben keine Konkurrenz auf deiner Position, na dann ist natürlich Wurst. Also ob der jetzt gut trainiert, der A-Jugendspieler, der hinter dir noch auf der Position, das ist dann egal, du spielst sowieso. Ne? Ja, aber eben, wenn du diese Konkurrenz hast, und so war es immer, dann achtest du da halt sehr drauf. Und viele natürlich, also viele Profisportler. Und ich glaube, wenn du das auch nicht machst, dann schaffst du es auch nicht in der ersten Liga. Und, also nicht in der Bundesliga zumindest.
Hat dir denn, oder also die klassische Nachfrage, die man da dann irgendwie stellen muss, also ich finde es total menschlich, ich kann es total verstehen, weil man kann, also es gibt angeblich Leute, die sagen, sie können das, jedes Spiel 110% und jedes Training und bla, aber ich habe das Gefühl, im Sport geht es schon auch viel darum, in den richtigen Momenten zu liefern, so, ne, dann und dann eben vielleicht 130% zu liefern, so klischeehaft sich das jetzt anhört, aber so diesen Unterschied irgendwie in ganz großen Momenten zu machen, war, und so, kann man sich das so erklären quasi, dass du in diesem, weil man könnte ja die Frage stellen, warum hat es überhaupt erst diesen Probespieler da gebraucht, der dich dann aufs höchste Level getrieben hat, warum hast du das nicht selber geschafft?
Ja, das stimmt, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil ich da lange auch einfach mich selbst irgendwie unterschätzt habe und selbst nicht, ich dachte halt selbst, ich habe selbst gar nicht daran geglaubt, dass ich das Zeug dazu habe, erste Liga zu spielen, zweite Liga zu spielen. Das war auch ganz lange so. Und dann habe ich eben dieses eine Spiel gemacht und habe dann, glaube ich, 7 aus 7 und dann im nächsten Spiel 7 aus 8 oder irgendwie so. Krass. Und dann habe ich das erstmal so gemerkt, was ich eigentlich für eine Leistung bringen kann, ne? Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht in den richtigen Momenten immer zu 100% da war, sondern dass ich immer zu 100% da war. Also ich kann das nicht, auch wenn wir so ein Dulli-Spiel haben gegen, weiß ich nicht, SG Unterförden, keine Ahnung, irgendwie 25. Liga und da so ein Benefizspiel machen gegen die nach der Saison. Da passiert es auch mal, dass ich dann den ersten Konter laufe und mit 150 km/h den Torhüter über den Kopf werfe. Also ich kann das nicht. Dann einfach, weißt du, so, das ist dann so Raul Santos. Okay. Das ist dann, der kommt da hin und dann läuft er ein Konter und dann macht er ein Rad und dann schmeißt er das Ding irgendwie rein. Das kann ich nicht. Das liegt dann nicht in meiner Natur, sondern dann muss ich immer diese 100% geben. Und das ist natürlich nicht vom Vorteil, wenn du den Leuten irgendwie eine Show liefern sollst. Aber im Profisport ist das, glaube ich, schon vom Vorteil.
Geil. Dann müsstest du jetzt eigentlich unter dem Spitznamen Gennaro Gattuso laufen. Wenn der noch was sagt, der Fußballer. Ja. Das war immer, wenn der bei einem Benefizspiel, alle kicken so ein bisschen und spielen Hacke und er grätscht und fault und weil das halt nicht anders konnte.
Ja, weißt du, mit wem ich tatsächlich, der vergleichbar ist mit Gennaro Gattuso, Raja Nainggolan, kennst du den? Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Ja, kenne ich. Ja.
Ich glaube, die spielen sogar dieselbe Position als zentrales Mittelfeld, zentrales defensives Mittelfeld. Und da gab es einen Artikel über ihn und der hat auf jeder Auswärtsfahrt hat er sein eigenes Zimmer oder so und hat immer Balkon, weil der ist Kettenraucher, also der quarzt ohne Ende.
Ach,
und ist trotzdem so ein heftiger Profisportler und ja auch so eine kleine Zecke wie Caruso, ne? Und grätscht auch mal einen um. Und ich habe vor 2 oder 1,5 Jahren irgendwie sowas, also ich habe davor auch geraucht und das hat auch funktioniert mit dem Profisport, aber jetzt bei diesem Lungentest und so, man merkt es schon, es war wichtig, damit aufzuhören für meinen Körper. Mhm. Und deswegen wurde ich mit ihm verglichen, also weil du sagst, man könnte dich Gattuso nennen. Damals wurde ich eher mit Nainggolan verglichen, weil er halt auch so ein kleiner Wichser auf dem Spielfeld war und dann auch noch danach die Kippe mit dem Trainer geraucht hat, so ungefähr, weißt du.
Aber krass, und du, wie lange hast du geraucht? Weil irgendwann wird es mit dem Abgewöhnen ja schwer, ne?
Ja, lange. Also bestimmt 10 Jahre, 11 Jahre, irgendwie sowas.
Also damals aus Peer-Pressure-Gründen angefangen? Oder ja, ich nehme an, du hast jetzt keine 3 Schachteln am Tag weggequatscht, mal die Kippe fürs gute Gefühl.
Ja, also ich war jetzt nicht der Walter Frosch des Handballs. Es war weiß nicht, vielleicht so 5 Zigaretten am Tag. Klar, wenn meine Party war, war es ein bisschen mehr. Und angefangen habe ich das tatsächlich, ja, dann habe ich wahrscheinlich länger geraucht. Also ich habe es in meiner Jugend schon angefangen. Also ich hatte eine relativ verkorkste Jugend und da war das so, ich hatte alte Freunde und auch wahrscheinlich die falschen Freunde. Da hat das alles so ein bisschen angefangen. Also dann hat man halt mal relativ früh einen Schluck Alkohol oder was hat man denn damals getrunken? Wahrscheinlich irgend so ein Grapefruit-Wodka für 3,50 Euro oder so, den man dann so heimlich getrunken hat. Und dann halt eine Zigarette dazu geraucht. Und es hat einem natürlich überhaupt nicht geschmeckt. Also es war dann, letztendlich war es cool. Auch nur noch, genau, es war cool. Und du wolltest natürlich bei den Alten mithalten, ne? Bei deinen alten, coolen Freunden. Ja. Und so war es dann letztendlich auch noch. Und weil du sagst, das ist schwierig mit dem Aufhören, das stimmt. Aber ich habe auch nicht komplett mit der Nikotinsucht quasi aufgehört. Also es ist ja unter den Sportlern, das wirst du auch kennen, relativ verbreitet, dass man Snus nimmt. Kennst du das?
Ja, brauchen, genau, dieser Tabak, den man sich unter die Lippe quasi klemmt.
Genau.
Ja, ich habe auch von vielen gehört, die brauchen das einfach zum Runterkommen. Wir hatten ja gerade das Thema Druck, weil du nach einem Spiel sonst so lange, weil du einfach gar nicht pennen kannst und gar nicht zur Ruhe kommst. Also wie soll das auch funktionieren, wenn du bis 21 Uhr abends auf Vollbetriebstemperatur bist? Ich kenne das auch, wenn zum Beispiel Fußball-Champions-League-Abende sind, da brauche ich gar nicht dran zu denken, vor 2, 3 oder so an Schlafen zu denken, weil du noch so hochgefahren bist vom Arbeiten einfach. Und bei euch ja noch extremer, weil das ganze Körperliche dazukommt und so.
Ja, genau. Also da ist es auch, meinst du, die kommen mit dem Snooze, dann kommen die runter oder mit einer Zigarette?
Ja, jeder wie er, wobei ich jetzt mal sagen muss, ne, also für alle Youngsters, die hier zuhören, rauchen ist scheiße. Ich hab's auch lange gemacht. Rauchen ist scheiße,
Snooze auch und kein Alkohol.
Macht's auf keinen Fall. Snooze habe ich noch nie probiert, muss ich sagen. Aber genau,
das wäre meine nächste Frage.
Ich meinte jetzt, ich habe das Gefühl, oder haben ja auch einige Sportler so erzählt, dass sie das Snooze brauchen, um zur Ruhe zu kommen nach dem Spiel.
Okay, krass. Also weil dieses Snooze hat ich glaube, ist so viel Nikotin wie von 3 Zigaretten oder irgendwie sowas, ist da in einem so ein Beutelchen. Und es greift halt nicht deine Lunge an, es greift mit Sicherheit unglaublich viel an. Also macht's nicht, wenn das junge Leute hören, macht's nicht. Es ist viel besser ohne, aber es war dadurch natürlich viel, viel einfacher, eben dieses letzte Überbleibsel aus meiner verkorksten Jugend irgendwie noch abzugewinnen, dieses Rauchen, weil deine Nikotinsucht wird einfach befriedigt vom Snooze. Aber das ist so dieses Runterkommen davon. Also als ich das erste Mal Snooze genommen habe oder das erste Mal dieses stärkste Snooze genommen habe, also es heißt irgendwie Siberia, und dann habe ich das genommen und bin einfach nur so auf meinem Stuhl so ein bisschen zusammengesunken, das hat so viel Nikotin, also das ist richtig krass. Und ich kann mir aber wiederum vorstellen, weil du sagst, zum Runterkommen, das hatte ich nämlich auch, weil als ich noch geraucht habe, bin ich dann abends nach dem Training, und das war schon so die Zeit, wo ich gar keinen Bock mehr so richtig darauf hatte, aber diese Zigarette am Morgen, nach dem Frühstück und abends, weil dann nach dem Training, du hast alles erledigt, jetzt hast du Feierabend und dann setzt du dich auf den Balkon und machst eine Zigarette. Das ist schon ein ganz geiles Gefühl, natürlich aber nicht so passend zum Profisport. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann mal aufgehört. Also neben dem Grund, ich habe mich von meine Ex-Freundin und ich haben uns getrennt und ich natürlich, wenn man Profisportler ist, will man auch irgendwie eine sportliche Freundin. Also weißt du, was nicht ganz so, also es ist nicht so ein Riesenunterschied ist. Sollte dann jetzt nicht unbedingt eine Profisportlerin sein, aber die Frau, die du kennenlernen möchtest, irgendwann mal, sollte halt schon sportlich sein. Dementsprechend wird sie wahrscheinlich auch nicht rauchen. Dementsprechend, wenn du selbst rauchst, wird es schwierig für dich, jemanden kennenzulernen. Das war auch noch so ein Grund, mit dem Rauchen aufzuhören. Warte mal, ganz kurz. Sorry, technisches Problem bei mir.
Ja. Akku leer, oder wie?
Erstmal ruft nebenbei ein Mitspieler an. nee, das kann gar nicht sein, wir haben ja Flugmodus an. Ich weiß auch nicht. Genau, mich ruft tatsächlich nebenbei gerade ein Mitspieler an. Und zwar Patrick Wiesmach, der rechts außen von uns. Weil der hat eine dänische Nummer und ruft auch über WhatsApp eben immer an. Und deswegen kommt das jetzt durch. Und ich habe mit ihm zusammen ein Startup gegründet und wir wollen heute noch uns mit einem Geschäftspartner treffen und deswegen ruft er jetzt, glaube ich, an. Aber,
ach, krass. Aber musst du so kurz ran? Sollen wir noch mal kurz ein Gespräch machen? Oder mal?
Nee, nein, also dann, was gibt es denn Wichtigeres als jetzt dieses Gespräch mit dir?
Naja, wenn du irgendein Startup hast und vielleicht damit richtig rund gehst, dann könnte das wichtiger sein. Aber das ehrt dich natürlich, dass du Hand aufs Herz auf diesen Thron hebst.
Ja, von euch kriege ich ja noch mehr Geld als von der...
Von dem Unternehmen. Ja, das sind Summen hier, ne? Von denen träumt mancher Fußballer. So.
Ja, ich gucke nebenbei schon, was ich mir als nächstes kaufe gleich von euch.
Ja, ich muss noch mal abschließend zu dem Thema jetzt vielleicht sagen, ne? Weil das ich finde es mega geil, dass du da so offen drüber redest. Und falls das der ein oder andere jetzt vielleicht irritierend fand, ich bin da immer der Meinung, ich finde, um da richtig mit Credibility drüber reden zu können, muss man es vielleicht sogar mal gemacht haben. Und ich finde, es ist auch überhaupt keine Schande oder irgendwas. Ihr seid auch alle Menschen, dass du offen dazu stehst, dass du mal geraucht hast. Aber du kannst eben jetzt auch guten Gewissens sagen, Jungs, macht das nicht. Mir ging das immer so, mir haben das meine Eltern auch gesagt. Ich habe meine Eltern aber nicht so wirklich, denen habe ich keine Credibility abgenommen, was Rauchen und Alkohol und so angeht. Und irgendwie, das waren für mich keine Leute, denen ich das irgendwie glaube, dass sie das selber so ausprobiert haben und jetzt nachhaltig bewerten können irgendwie. Und deswegen, also für mich als junger Handballer hätte das mehr Gewicht, wenn von dir das kommt, dass du das leider mal gemacht hast, aber dass es scheiße ist und dass man damit aufhört. Deswegen finde ich es total geil, dass du da offen drüber sprichst und dass wir dieses Thema mal bereden konnten.
Also ich bin da auch so wie du. Ich muss ganz viele Dinge selbst ausprobieren, weißt du? Ja, also ein Kind merkt erst, dass es Feuer heiß ist, wenn es mal angefasst hat. So. Und so ist es, also da bin ich halt noch Kind irgendwie offensichtlich. Aber definitiv, also jetzt kann ich das sagen, also es nebenbei bemerkt, kostet es halt auch unglaublich viel Geld. Ja. Also nicht, dass jetzt Snooze also irgendwie billiger ist. Es ist
einfach nur verbrennt, ne?
Aber genau.
Im wahrsten Sinne.
Es ist einfach nur, und ich glaube, manche Menschen suchen sich, also darunter zähle ich, einfach auch irgendwie ein Päckchen, was sie tragen müssen. Weißt du? Kennst du so Menschen? Also die suchen sich dann bewusst irgendwas Schlechtes. So,
ich
was
möchte
sie,
auch
was
ein Laster mit, haben.
Ja, ich will jetzt auch ein Laster haben. Und, ja, ich glaube, so war das auch bei mir. Aber ja, definitiv, also für einen Profisport ist es schon besser, das nicht zu tun. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile so, also früher die ganzen Typen wie Mario Basler und Stefan Effenberg und die haben ja auch alle gequarzt wie eine Dampflok, ne? Aber es ist heutzutage einfach nicht mehr so. Und wenn du siehst, was damals im Handball für Strecken gelaufen wurden und was du jetzt halt teilweise für Strecken läufst, ja, das ist halt schon ein krasser Unterschied.
Und
da ist es
ja
schon
auch, ne? Spätestens halt der schnellen Mitte ist halt unvergleichbar.
Genau, und da schaffst du es halt einfach nicht mehr. Also heutzutage, man macht's nicht. Also es gibt so wenige in der Handball-Bundesliga, die es tun. Und ich bin auch froh, dass ich es gelassen habe jetzt. Ja.
Zwei Sachen hätte ich noch, bevor wir ein kurzes Break machen und dann nochmal so deine Karriere ein bisschen. Das hast du ja schon wunderbar angeschoben, dass du echt einen ungewöhnlichen Karriereweg hinter dir hast. Erstmal, was macht ihr für ein Startup? Oder also kannst auch sagen, du willst noch gar nicht drüber sprechen, aber das, weil das jetzt so aufkam, du und Patrick Wiesmach, was habt ihr da vor?
Also es ist am 1.9. ist jetzt das Ziel, dass es online ist. Also es ist eine Webseite und eine App. Was es jetzt genau ist, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, um es, glaube ich, zu beschreiben. Also weil es einfach viel ist, es darf halt einfach lange dauern. Man könnte so im Groben sagen, ich weiß nicht, ob das bundesweit bekannt ist, Urbanite, das ist so eine Zeitung, die, kennst du das? Sagt dir das was, Urbanite?
Nee, bei mir klingelt gerade nichts, ehrlich gesagt.
Okay, ist eine Webseite beziehungsweise auch eine Zeitung, wo du einfach verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Cafés, verschiedene Restaurants, alles Mögliche ist dort aufgelistet. Aber um es auf Deutsch zu sagen, es sieht halt einfach scheiße aus, wie die es gemacht haben. Und wir machen das quasi einfach ein bisschen cooler und vermixen das noch so ein bisschen mit Groupon. Das wird dir wahrscheinlich was sagen.
Ja, das kenne ich. Genau, wo man so Gutscheine und dann teilweise sehr krasse Rabatte kriegt.
Ja. Ist aber auch ein bisschen veraltet, muss ich sagen, dieses Groupon-Ding. Und es gibt so ein Goodie-Pack-System, heißt es. Das ist, glaube ich, auch sogar aus Dänemark. Also Patrick hat die Idee auch mitgebracht. Mhm. Und das wollen wir so ein bisschen vermixen. Und es ist glaube ich, eine coole Sache, weil es das so noch hier noch nicht gibt, beziehungsweise gibt es, aber alles nicht so schön und alles ein bisschen veraltet und wir wollen es einfach ein bisschen cooler machen. Und da ist der Profisport natürlich auch gut, weil man einfach viele Leute mittlerweile kennt oder mittlerweile auch ein großes Netzwerk hat. Gerade ich, der jetzt eben sein ganzes Leben lang schon in Leipzig ist.
Ja. Denkst du viel so an die Zeit nach der Karriere oder warum hast du jetzt Lust, da mal so ein Projekt zu starten?
Also das Projekt war tatsächlich eine Schnapsidee. Also weniger Schnapsidee als Rum-Idee, weil es gab Rum an dem Abend. Es war tatsächlich so, dass Patrick und ich, wir sind ziemlich dicke befreundet und haben dann bei ihm auf der Terrasse gesessen und wir hatten irgendwie 2 Tage frei oder so und haben dann seinen besten Rum aufgemacht und zusammengesessen. Und dann hat er mir die Idee vorgestellt und gesagt, dass er das unbedingt, also sich hier gut vorstellen kann. Und da war ich halt der beste Ansprechpartner, weil ich ziemlich viele Leute mittlerweile hier in Leipzig kenne und auch Leipzig kenne. So generell, ja klar, denkt man irgendwie ein bisschen an die Karriere danach, weil weiß nicht, ob das hier alle wissen, aber Handballer verdienen nicht so viel, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Also es sei denn, man verdient gut und ist clever, dann passt es schon. Aber die Linksaußen dieser Liga werden es jetzt mitfühlen, wenn sie es hören, wir müssen nochmal arbeiten danach. Ja, es ist nicht die Position, die am besten bezahlt wird.
Ich glaube, es ist die absolute Ausnahme. Ne? Also wir müssen jetzt auch, also Nikola Karabatic muss, glaube ich, nicht mehr, wenn er nicht mehr möchte, aber da reden wir von den obersten 1% oder so.
Genau.
Der Profis wahrscheinlich
nicht ganz durchsehen. Zum Beispiel in der Handball-Bundesliga gibt es Spieler, die spielen, also der Top-Verdiener ist, glaube ich, mit 40.000 Euro netto im Monat. Und es gibt aber auch Spieler, die spielen.
Wer ist das denn?
Das war Marco Wujin und jetzt ist es Sander Sargosen. Also das ist jetzt nur so die Zahl, die man mal so gehört hat. Kann natürlich sein, dass es mehr ist. Also der Neuzugang vom THW Kiel, der Norweger.
Geistert so durchs Internet, genau. Ich kenne den Vertrag natürlich auch nicht, du mutmaßlich auch nicht, aber das
nein,
ist, was man so liest.
Nein, genau, oder was der Berater einem so mal irgendwie nebenbei, der sagt natürlich auch keine genauen Zahlen, aber Ja, auf jeden Fall gibt es dann halt auch Spieler,
die spielen. Ja, ist ja wichtig auch für dich, für deinen eigenen Marktwert so zu, ne, wenn du gar keinen Anhaltspunkt hast, du musst ja wissen, was die Range ist und in die musst du dich dann irgendwie einsortieren und dann muss dein Berater gucken, dass er das auch für dich möglichst rausholt, was ihr beide für angemessen habt.
Also ich habe ihm dann gesagt, ja, dann geh mal erst mit 40 netto rein und dann guck mal, was rauskommt. So sind ungefähr die Vertragsverhandlungen. Nein.
Und dann hat Carsten Günther gesagt, hier, mach mal, ist unterschrieben.
Ja, ich habe mit mehr gerechnet, das gebe ich dir. Nee, so ist es leider nicht. Aber es ist halt eine riesen Range. Und wie gesagt, es gibt halt auch, gerade auf links außen, kannst du halt auch einfach jemanden, der schnell ist, der hochspringen kann, nimmst du halt als zweiten Mann einen aus der Jugend und stellst ihn dahin. Und dem gibst du halt ein Auto und, weiß nicht, 800 Euro netto oder so. Und das ist ja schon, das ist ja mega. Also ich habe mich mega gefreut, als ich mein erstes Gehalt bekommen habe. Das waren, glaube ich, 150 Euro oder so.
Ach krass, echt. Und welche Liga damals? War das noch Oberliga-Zeiten? Oder?
Das war vierte Liga, Oberliga müsste das dann gewesen sein, ja.
Ja gut, wobei schon, ich glaube, da lässt sich auch nicht mehr verdienen, ne? Also
also bei uns haben da schon, wir sind ja auch quasi durchmarschiert, da waren schon relativ hohe Summen für die Liga, aber so als kleiner Dude, der sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass er irgendwie mal weiter hinauskommt als die vierte Liga oder erstmal erster Mann in der vierten Liga zu sein, ist das schon geil, wenn du dann auf einmal 150 Euro kriegst. Ne? Also dieses Gefühl, was das für ein Wert ist, das hast du dir gerade selbst verdient. Und klar, ich habe auch eine Ausbildung gemacht und da hast du auch Geld verdient. Aber eben so, du merkst, dass langsam dein Hobby eben zum Beruf wird, weil du dann
verdienst. Ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? Du würdest ja sowieso gerne Handball spielen und dann merkst du noch, alter Scheiße, ich bin echt so gut, dass mir sogar dafür jetzt jemand Geld gibt. Da ist die Summe, die genaue, dann wahrscheinlich im ersten Moment erstmal egal, ne?
Ja, und dann ist es eben noch so ein Anreiz eben, na, jetzt will ich aber in 2 Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, na, dann will ich aber 300 Euro verdienen. Und dann mit der steigenden Liga. Also ist es bei dir auch so? Hast du sowas auch als, also ist quasi dein Hobby jetzt auch
zum Beruf geworden? Ich arbeite bis heute für umsonst.
Ja, ja, okay.
Nein, das ist für mich gar nicht so leicht zu sagen. Wahrscheinlich, wenn ich mehr Biss gehabt hätte und ich keine Ahnung, ob ich überhaupt genug Talent gehabt hätte, um wirklich mal mit dem Handball Geld zu verdienen. Aber ich glaube, ich wäre natürlich im ersten Schritt lieber Profisportler geworden. Ich habe aber dann gemerkt, ich hatte auch, weil du es vorhin so schön verkorkste Jugend genannt hast, so würde ich es jetzt bei mir auch mal stehen lassen. Was
du
ich
als
nur
Ärztesohn.
Bereue, bitte?
Ich dachte, du hattest eine schön behütete Jugend irgendwo
ja, aber
auf einem schönen Landhaus.
Das ist doch gerade der Punkt. Je mehr dich deine Eltern behüten, desto mehr, wenn in deinem Kopf ein bisschen was verquer ist, und so ist es halt bei mir, desto mehr kommst du doch auf dumme Gedanken.
Ja gut, das stimmt, ja. Ja. Alles, was die Eltern verbieten, machst du dann erst recht so. Ungefähr,
so, ne? die geben dir ja erstmal über die Sicherheit, die Freiheit, überhaupt auf dumme Gedanken zu kommen. Weißt du, jemand, der am Existenzminimum lebt, der kommt gar nicht auf so dumme Ideen. Und deswegen, da bin ich meinen Eltern natürlich dankbar, aber so, diese Freiheiten habe ich mir dann auch alle genommen und deswegen war dann auch klar, dass das mit dem Sport nichts wird. Und dann ist eigentlich schon sehr schnell so dieser Traum, eigentlich kann man es schon so sagen. Das, was ich jetzt machen darf, das war ziemlich genau das, was ich mir erträumt habe, als ich irgendwann mal angefangen habe, so vor knappen 10 Jahren diesen Weg einzuschlagen. Also insofern passt es dann doch. Ja.
Ja, also es gab, ich finde das auch geil. Also was du machst, und auch gibt ja dann auch viele, die dann, also gut, manchmal denke ich mir, wenn ich so Handballspiele gucke, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn ich dann mal Handballspiele gucke, und das kommentiert irgendjemand und sagt dann, was natürlich völlig menschlich ist. Also du siehst den Spieler und dann sagt irgendeiner zu mir dann, und jetzt Raul Santos auf links außen hat den Ball. Oder so. Weißt
so,
du? Und das jetzt aber
du.
Ja, genau. Und das jetzt bei einem anderen Spiel. Und dann denke ich mir, mein Gott, das ist nicht wer auch immer. Das ist der und der. Und dann sagen die, dann sagt immer meine Mutter oder so, naja, dann mach du das doch. Mach du doch dort hier Moderator, Kommentar. Also das
ach,
geht,
geil.
Ja, also geht dir das auch so, wenn du Football guckst oder so zum Beispiel?
Ja, also
fällt dir das auf? Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was nur mir auffällt, weil ich auf irgendeinen Mist achte, aber
Ich habe mich da früher, als ich noch jung war, also vor 15 Jahren oder was, habe ich mich da krass drüber aufgeregt, wenn die Kommentatoren, eigentlich genau wie du es jetzt beschrieben hast, wenn die Kommentatoren falschen Namen gesagt haben, ich mir dachte, mein Gott, aber damals war es halt, du guckst halt immer deinen Verein, kennst dich da total aus und der Kommentator macht den vielleicht zufällig einmal im Jahr nur und kennt deswegen auch nicht jeden Spieler. Und bei mir hat sich das dann total, ich finde es immer noch, also wenn mir das passiert und mir dann jemand im Nachhinein sagt, ärgere ich mich brutal, aber inzwischen bei Kollegen denke ich mir auch, ja, ey, es ist halt das Normalste der Welt, so ja, dumm es klingt, aber das ist so wie ein Fehlpass, weißt du? Du kannst dich auch nicht umbringen, ja, weil du einmal im Spiel einen Fehlpass spielst, ja, und so sagst du halt einfach mal den falschen Namen, weil du gerade bei. Gut, Raúl Santos und du ist jetzt ein bisschen extrem.
Ja, weil das gut, das ist auch hautfarbentechnisch auch ein bisschen Unterschied. Genau. Das stimmt. Genau. Also, ich weiß nicht, korrigiere mich, aber ich glaube, dass auch gerade die oder du dann in dem Fall dein Berufsfeld auch nicht unbedingt selbst was dafür können, eben weil auf einmal gibt es bei Sky halt Handball. Und dann sind die Leute, die vorher irgendwas anderes kommentiert haben, müssen sich dann in das Thema Handball reinfuchsen und wir Handballer machen es halt schon unser Leben lang und kennen alle Spieler natürlich. Ja. Aber dann denke ich so, wenn ich, hatte ich den NFL Game Pass, heißt das so? Mhm. Das heißt so, ne, wo du jedes Spiel. Ja. Und ich gucke generell solche Sachen auch lieber eben in der Muttersprache dann, also in Englisch von denen. Da ist irgend so eine richtig schöne Frau mit gemachten Brüsten und weiß ich nicht, moderiert das ja immer an der Seitenlinie, ne? Und die würde nie einen falschen Namen sagen. Weißt du? Das sind solche Profis in ihrem Geschäft und da könnte doch in Deutschland, das könnte doch viel professioneller gemacht werden. Also weißt du, wie ich das meine?
Aber da musst du jetzt schon stark unterscheiden zwischen Moderatorin, die da am Spielfeldrand steht. Weißt du, die spricht, wenn sie mal geschalten wird, ist ja klar, okay, die gibt uns jetzt Infos zu Tom Brady oder die interviewt nachher Tom Brady und Julian Edelman. Ja. Da kann es gar keine große Verwechslung geben, aber beim Kommentieren, wenn du oben sitzt, sagst du ja, keine Ahnung, da sprichst du in dem Spiel, ich sage jetzt aber mal 500 Namen, weißt du? Das ist, also da ist eine ganz andere Fokussierung sozusagen. Deswegen, ich habe jetzt nicht, also die Amis haben extrem viel, wenn du jetzt gerade die NFL nimmst, da steckt halt so krass viel Geld dahinter, dass da schon eine andere Professionalisierung ist, aber ich würde jetzt, also gerade bei den amerikanischen Zeitreihen-Reporterinnen würde ich jetzt nicht behaupten, dass die inhaltlich professioneller sind als die deutschen Sportmedien. Nein, ich dir energisch widersprechen.
Das stimmt, aber die eben, auch die Leute, die das kommentieren, glaube ich, das würde denen nicht passieren, aber es ist schon, wie du sagst, glaube ich, das einfach.
Das kann ich dir hundertprozentig sagen. Das weiß ich von, als ich noch so viel NFL geguckt habe. Also erstmal ist es mir manchmal selber aufgefallen, weil es im Football auch extrem schwierig ist. War das jetzt der Left Tackle oder der Left Guard, der da geblockt hat? Ich habe ganz viele Spiele Real Life geguckt, um mich vorzubereiten auf meine Spiele mit englischem Kommentar. Passiert denen, ich kann dir nicht sagen, ob häufiger, genauso häufig oder weniger häufig als uns in Deutschland, aber passiert denen auf jeden Fall.
Passiert denen
genauso. Ist mir selber aufgefallen und kannst auch mal gucken, wenn die amerikanischen Football-Fans schreiben über ihre Kommentatoren, wenn sie nicht mögen, genau das Gleiche. Wie die die sind langweilig, der hat keine Ahnung von Football, der verwechselt ständig die Namen, musst du mal gucken. Also das ist eins zu eins.
Kriegst du auch ganz viele Hate-Nachrichten?
Nee, ganz, ganz viele zum Glück nicht. Aber ja, ab und an gibt's schon, also im Handball ist es echt selten. Im Handball hatte ich fast nur positive Erfahrungen bisher. Im Fußball passiert das schon häufiger mal. Wobei es auch im Handball welche gibt, die dann regelmäßig, keine Ahnung, unter, was weiß ich, wenn Sky vielleicht irgendein Tor von mir postet, was ich kommentiert hatte oder so, dann gibt es schon so Spezialisten, die drunter schreiben, boah, ausgerechnet der schon wieder, der hat gar keine Ahnung von Handball, das gibt's schon.
Ja, naja gut, das sind dann die Leute, denen auch irgendwas fehlt im Wirsing wahrscheinlich, die dann sowas kommentieren.
Ja, das frage ich mich. Also ich denke mir genau das. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle dumm wären oder so. Nur ich denke mir immer, beobachtet's mal bei euren eigenen Freunden, da merkt, was die so auf Social Media machen. Und dann guckt mal die, die immer eher so positiv, die loben, die viele Sachen liken. Und dann überlegt mal, wie geht's denen gerade? Das sind meistens Leute, bei denen es gerade selber im Leben ziemlich gut läuft.
Ja,
dann wirst
ja,
du auch immer wieder so Freunde haben, bei denen denkst du dir, Alter, boah, du kotzt nur ab und schreibst nur die ganze Zeit Sachen, die negativ sind. Und dann überlegst du kurz und denkst, ja, stimmt, der Typ, keine Ahnung, gerade Freundin verloren oder Job verloren oder was weiß ich, der kommt selber gerade nicht klar und hat natürlich so einen Hals. Also ich würde behaupten, in 95% der Fälle kommen solche Nachrichten von Leuten, die eigentlich gerade was anderes lösen müssten in ihrem eigenen Leben, als sich im Internet über irgendwelche anderen Leute zu beschweren.
Ja, sind wahrscheinlich auch alles Verschwörungstheoretiker, die sowas schreiben.
Ja, das sind ist auch ja die ganz negativ schlimm, weil es dann Leute. Auch noch gefährlich ist, ne?
Ja.
Wenn da zu viele Leute drin hängen. Naja.
Aber das ist auf jeden Fall auch so zu vergleichen, also der Hate, den man dann halt manchmal abkriegt, eben weil man interessanter für mehr Leute ist.
Wenn du einen daneben gehauen hast, schreiben dann mal Leute, der Binder hat uns heute das Spiel verloren.
Nee, ich muss sagen, bisher echt wenig, aber ich weiß, dass es das auf jeden Fall gibt. Also, wenn du ein schlechtes Spiel gemacht hast, ist zum Glück die Community dann in Leipzig eher so, nächstes Spiel wird's besser oder weiß ich nicht. Aber auch manchmal dann so unvorsichtig, dann gehst du. Also weiß nicht, ob das andere Spieler auch kennen, dann gehst du durch einen VIP-Raum oben danach und dann klopft man halt so die Tische ab und begrüßt die Sponsoren. Das ist für mich das ärgert mich viel mehr, als wenn irgendein random Fan irgendeinen Mist schreibt, dann ärgert mich viel mehr, dass die Sponsoren da sind, ich gehe hoch, klopfe an jedem Tisch ab und nehme mal an, ich war verletzt oder so, hab nicht gespielt. Und dann gehst du an den Sponsoren vorbei und die haben keine Ahnung, wer du bist. Die haben keine Ahnung, weil die sich null damit beschäftigen, weil die nur dahin kommen, ihre Flasche Wein dort nehmen, dort was essen und sagen dann zu dir, oh, gut gespielt heute, gut gespielt heute. Weißt du? Das ärgert mich viel mehr.
Echt? Das regt dich krass auf?
Das regt mich krass auf, wenn man da...
Aber ist doch einfach eine nette Geste von denen, oder?
Ja, aber ich habe doch gar nicht gespielt.
Wenn du gar nicht gespielt, ja, okay, ja,
genau.
Ja, gut.
Also die haben einfach keinen Plan, wer du bist. Ah, du hast das gleiche grüne T-Shirt wie die anderen an, dann müsstest du ja Spieler sein, dann hast du bestimmt gut gespielt. So, das fällt mir gerade dazu ein, zu diesem Hate. Aber dieses direkte irgendwie Anschreiben und oder drunter kommentieren unter manchen Dingen, das passiert sehr selten. Aber da gebe ich dir recht, die Leute, die das dann machen, die haben wahrscheinlich selbst erstmal irgendwie was zu lösen. Ja, definitiv.
Ja. Aber ist das, ich meine, sind ja auch die Leute, die der Sport ganz krass, das, was du gerade beschrieben hast, glaube ich, von den Sponsoren, ist ja mega wichtig für den Sport, aber glaubst du, auf mich wirkt das so, als würde das aus so einer eigenen Unsicherheit rauskommen, weißt du? Man geht da hin, freut sich sicher auch, dass man da mit den Spielern mal in Kontakt kommen kann, ist ja cool. Und dann will man halt irgendwie seine Wertschätzung dem Spieler vielleicht auch gegenüberbringen. Aber du würdest dir so ein Stück mehr Ehrlichkeit wünschen und dir würde es besser gefallen, wenn dann einer mal sagt, ey, sorry, du bist auch Spieler oder wer bist du nochmal, wird bei dir besser ankommen.
Ja, naja, nein, ich würde es mir wünschen, dass man, wenn man Sponsor ist, also dass man es halt nicht nur macht, um dann eben sein leckeres Essen zu kriegen, das ist so meine Vorstellung, sondern dass du es machst, weil du dich mit dem Verein identifizierst, weil du dich für den Sport interessierst. Natürlich geht das nicht, das ist einfach eine Wunschvorstellung wahrscheinlich meinerseits, aber es wäre doch schon cooler, wenn die Leute dann so, stell dir mal vor, du bist so ein Jugendspieler und du spielst die ganze Saison nicht und dann sitzen die ganzen Sponsoren dort und sagen, ach Mensch, gut gespielt heute, gut gespielt. Und dann gibt's aber einen, der sagt, ach Mensch, schade, dass du heute nicht gespielt hast, aber deine Zeit kommt noch oder irgendwie sowas, weißt du, der dich kennt, der dir damit dann Wertschätzung entgegenbringt.
Ja,
und ich will Na klar sind Sponsoren super wichtig und ich will auch überhaupt keine vergraulen jetzt damit und das sollen die alles so machen. Ja, aber es ist doch für den Sportler an sich, größere Wertschätzung, wenn du dann jetzt eben in dem Beispiel so ein Jugendspieler bist und dann kommt einer zu dir und sagt, deine Zeit kommt noch und weiß ich nicht, ich glaube an dich, Lukas, und dich beim Namen nennt oder so, dass er dich kennt einfach, weißt du? Sowas ist doch geil. Also, das ist doch ähnlich wie wahrscheinlich, wenn jetzt mittlerweile, wenn ich irgendwo hingehe, wenn du irgendwo hingehst und dann sagen die, ach, das ist doch hier Schmiso, oder? Sowas, das ist doch auch eine coole Wertschätzung, dass man dich einfach kennt, dass man dich wahrnimmt. Ja. Und das wahrscheinlich meist nicht negativ, sondern positiv.
Total, da hast du recht, weil also gerade jetzt mit Hand aufs Harz kommen auch echt, das finde ich jedes Mal wieder, kommen echt Leute zu mir, wenn ich irgendwo in der Halle bin und sagen, ey, vielen Dank für diesen Podcast, ist echt mega, das freut mich auch krass. Mir geht's aber auf der anderen Seite auch manchmal wieder so, weißt du, dass ich, keine Ahnung, einen Verein, den ich vielleicht nicht so häufig kommentiere und dann hat der Spieler sein Trikot nicht mehr an. Keine Ahnung, ich sehe dann in dieses Gesicht und denke mir, fuck, wer ist denn jetzt? Ich könnte zwischen 5 Namen rotieren. Ich weiß, das ist entweder der oder der, was ja eigentlich total unfair ist. Aber ich bin mir einfach zu unsicher. Ist das jetzt quasi der erste oder zweite Linksaußen, sage ich jetzt mal. Ich habe da gerade 2 Leute durcheinander gebracht, weißt du. Und dann, das ist auf der anderen Seite manchmal auch ein bisschen unangenehm. Und dann flüchtest du dich vielleicht in sowas gut gespielt heute oder so, ne?
Also weißt du, natürlich. Deswegen sage ich wahrscheinlich, das ist auch einfach nur so ein krummes Wunschdenken meinerseits, weil das ist nun mal nicht deren Beruf. Also die haben irgendeine Firma gegründet, die Millionen wahrscheinlich macht und davon geben die uns auch noch Geld, dann musst du ja nicht auch noch jeden Scheißnamen des Spieler, von jedem Spieler kennen, weißt du? Das ist dann nur so eine Wunschvorstellung so des Spielers, aber das natürlich ist es so nicht umzusetzen, weißt du?
Aber kannst du ja mal ausprobieren, wenn dir das in so einem Extremfall mal wieder passiert, könntest du ja auch sagen, danke, es ist lieb gemeint, ich freue mich, dass ihr da seid, aber ich bin übrigens Lukas, ich konnte heute gar nicht spielen, weil ich gerade verletzt bin. Dann kommt man ja wahrscheinlich direkt ins Gespräch.
Natürlich, oder? Da hast du mir heute schon die zweite Lösung aufgezeigt wieder. Also es ist wahrscheinlich die geilere Lösung, als danach so in sich rein so, oh, was für ein Arschloch. So, weißt du? Also aber dann du, lieber.
Ey, das denke ich mir aber auch so oft, wenn irgendeine Situation passiert und obwohl ich mich für einigermaßen schlagfertig halte, wenn ich dann die gar nichts gesagt habe, einfach weitergegangen oder keine Ahnung und dann ärgere ich mich eine halbe Stunde gar nicht mehr über den anderen, sondern noch mehr über mich, dass ich eben wieder falsch reagiert habe und mich jetzt über mich ärgere und das ist dann so ein Teufelskreis, saubesteuert.
Ja, und dann kommt der Struggle, ja. Was war denn, ich habe gerade überlegt, was war denn die andere Lösung, die du mir vorhin aufgezeigt hast? Ach ja, dass wir das Handy drehen können.
Ach so, ich wusste es auch
nicht. Lifehack ist das quasi jetzt für mich, weil ich habe mich aufgeregt, dass ich mein Handy nicht hinstellen kann, weil eben dieser Lautsprecher, nee, Quatsch, nicht der Lautsprecher, der Stecker fürs Mikrofon unten ist. Und da jetzt drehen wir halt einfach das Handy und jetzt steht es angelehnt an einem Spreewälder Gurkenglas. Stehst du jetzt hier auf meinem Tisch? Ja, das war auf jeden Fall die andere. Ja. Wollte ich nur noch mal Revue passieren lassen, was hier passiert ist.
Ey, das ist ganz wichtig. Du machst, da sieht man wieder deine Podcast-Erfahrung. Behind the scenes lieben die Leute, glaube ich. Deswegen ist das ein total wichtiger Bestandteil.
Ja. Also da frage ich mich auch manchmal, eigentlich sitzen wir nur zusammen und quatschen so ein bisschen. Eben Männer-Thekengespräche irgendwie. Ne? Mhm. Und wir haben fast 70% Hörerinnen. Wo ich mir auch denke, ist doch eigentlich viel interessanter für
Ihr seid gut Typen. Aussehende junge Kerle.
Das würde ich jetzt nicht behaupten, das hast du gesagt. aber es ist, glaube ich, so eben so behind the scenes oder so die ehrliche Meinung eben. Also jetzt, wenn das Leute von uns beiden hören, haben die sich ja vorher auch eine andere Meinung über uns gebildet. Und dann ist es ja super interessant, eben zu hören, wie der halt wirklich ist oder wie es halt wirklich hier so abläuft. Und das hat mich auch krass gewundert. Also die hören halt einfach gerne die offene, also ein Teil davon wird natürlich auch Fan sein wegen Handball und hört dann eben, was geht in meinem Leben so ab. Und das ist interessant, aber andere eben auch, weil sie, glaube ich, so mitkriegen, wie denkt ein Mann in manchen Situationen, weißt du? Sie dann einfach die ehrliche, offene Meinung des Mannes hören.
Ja. Stimmt, ja. Ja, ja
weil gerade, das kriegt man ja auch nicht so, also wenn man mit Freunden, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, wenn man mit Kumpels oder so quatscht, dann ist es ja auch nicht immer ehrlich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich den Podcast aufnehme, dann denke ich ja nicht daran, jetzt in deinem Falle, das hören jetzt 25.000 Leute, sondern wir sind hier gerade zu dritt bei einem Bierchen und das sind Kumpels.
Ja.
Und dann im Nachhinein wird dir so klar, jetzt hast du ja warst du ganz schön offen, ne? Und das hören dann so viele Leute. Aber irgendwie ist es dann im Nachhinein auch cool, weil dann Feedback kommt, oh Mensch, ihr seid so ehrlich und so offen. Und dann hatten wir jetzt eben mal eine Dame im Podcast und unser Dauergast war nicht da. Und dann gab es sofort Hate-Nachrichten von anderen Frauen. Ja, ich habe mich eine Woche gefreut auf eure tolle Männerrunde und jetzt ist deine Frauenstimme und so.
Nein, okay, okay. Okay. Ja. So stutenbissig. Ja. Sehr krass.
Ja, ja. Aber ich meine, also habt ihr Gäste bei euch manchmal im Podcast? Habt ihr das vor oder habt ihr es schon gemacht?
Aktuell noch jede Woche. Aber ich finde, also bei uns ist das genau das, was du sagst. Also ich muss echt sagen, wir haben schon viele sehr offen gesprochen, aber ich muss auch sagen, du bist, glaube ich, mit einigem Abstand die Nummer eins, was komplette Offenheit angeht. weil ja, das ist ja mega. Also wenn du dich vors Mikrofon setzt und nur drüber nachdenkst, was sage ich denn jetzt, was ist richtig und was falsch, dann kannst du es gleich sein lassen. Das bringt gar keinen voran, weil das kriegt man in allen anderen Medien schon genug. Ich glaube echt, Podcast ist gezwungen, das offenste Format zu sein, aber ich sag dir, also bei mir unterscheidet sich das, glaube ich, gar nicht, ob wir jetzt Gäste oder nicht. Also wir hatten zum Beispiel jetzt im letzten Marco Pesic dabei von den Bayern Basketballern. Wir hatten jemanden wie Jan Frodeno dabei, Triathlet und so. Bei mir ändert sich das, ich muss ehrlich geschehen, ich bin nicht so offen wie du zum Beispiel. Weil ich würde da gern drüber kommen, aber ich merke schon, teilweise hemmen mich Sachen doch minimal. Ich stehe immer zu meiner Meinung und sage die auch, aber vielleicht würde ich manchmal besonders zum Beispiel branchenintern das ein oder andere noch raushauen, aber denk mir, ja, aber du kannst jetzt nicht zum Beispiel über den oder die schlecht reden oder sagen, dass sich das genervt hat, weil das gehört sich nicht, wenn du das jetzt öffentlich machst. Wenn, dann redest du erstmal mit dem einzeln und so. Da denke ich mir auch schon, ist das noch okay oder bin ich dann auch schon nicht mehr 100% authentisch? Weil eigentlich in dem Moment denke ich mir ja, eigentlich müsste ich jetzt das und das sagen, aber ich lasse dann vielleicht einen kleinen Teil weg oder so.
Ja, also machst du dann schon eine Platte, dass es eben jemand hören könnte und sich dann schlecht fühlt?
Ja, zum Beispiel.
Oder dass du eine Linie, dass du irgendwas überschritten hast. Okay.
Genau, weil das ist ja auch nicht, es soll ja auch nicht beliebig werden, sondern mir ist klare Meinung echt krass wichtig, aber es soll ja trotzdem, ja, es soll ja keinen in die Pfanne hauen oder so, ne? Sondern, ich bin jetzt kein in Diskussionen, wenn es um eine Sache geht, bin ich total konfrontativ. Aber nicht was einen Menschen. Ich will einen Menschen nicht angreifen für seine Art oder so. Wenn dann nur für Aktionen, die ich für falsch halte.
Ja, das stimmt. Also mir geht es tatsächlich auch so, dass ich mir dann manchmal denke, ach du Scheiße, wenn das jetzt dein Trainer hört, und dann hast du wieder von der Woche, erzählt, wo du irgendwie drei, also gut, jetzt in der Corona-Zeit, wir haben ja kein Training, aber wenn das dein Trainer hört, wie oft du jetzt diese Woche Alkohol getrunken hast oder so, das, also weißt du, dann, ja, das denke ich mir dann auch, oder, genau, aber das denke ich mir im Nachhinein eben. Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen uns beiden, dass du dann so im Vor, was jetzt nicht schlecht ist. Es wäre wahrscheinlich auch gut, eben mal irgendwann mal die Klappe zu halten und nicht alles zu erzählen. Aber irgendwie finde ich, das Gespräch wird einfach dadurch interessanter. So, ne?
So, das ist genau der Punkt. Eigentlich, wenn du maximale Offenheit hättest, wird es am allergeilsten. Und ich finde das echt, aber du hast den Beweis jetzt, glaube ich, hier angetreten, dass du bereit bist, absolut offen zu sprechen. Ich glaube nicht, dass du dich jetzt irgendwo in Teufels Küche geredet hättest, meine ich nicht, aber ich glaube, keine Ahnung, allein wie offen du jetzt dieses Sponsorenthema erzählt hättest, ich glaube, da hätten sich ganz viele gar nicht rangetraut, obwohl es ja nichts Schlimmes ist. Du wolltest ja nur mal deine Gefühlslage so darlegen.
Ja, ja.
Damit keinen ankacken oder was auch immer. Ne?
Nein, das ist dann einfach nur das, was ich so darüber denke. Also ich glaube nicht, dass ich dem das dann so ins Gesicht sagen könnte. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt spreche ich mit dir darüber, das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich es dann eben so zu ihm sagen würde. Vielleicht macht es das irgendwie einfach ein bisschen einfacher.
Ja. Wir machen jetzt ein ganz kurzes Break. Einmal, weil meine Wasserflasche leer ist und zweitens, weil sich das ja bei Hand aufs Herz so gehört. Und eine Menge hast du schon angeschrieben. Wir werden gleich nochmal deine Karriere so ein bisschen sezieren, die von der Oberliga bis in die Bundesliga und vielleicht irgendwann in die Nationalmannschaft gereicht hat. Da gibt es, glaube ich, einiges zu bereden. Das machen wir gleich in Teil 2. Ich hoffe, ihr wart genauso geflasht wie ich von der Folge. Teil 2 gibt es dann nächste Woche. Das ist der mit Abstand längste Podcast mit Lukas Binder. Aber ihr habt ja gemerkt, dass das ein Kerl ist, mit dem man einfach schnacken muss, der auch mal Rückfragen stellt und so weiter. In der nächsten Folge, nächsten Mittwoch, geht es dann noch so ein bisschen um seine ganze Karriere, um diesen unglaublichen Weg von der 4. bis in die 1. Liga hoch marschiert mit dem SCDAFK Leipzig, dass er früher ja echt sehr bescheiden aufgewachsen ist. Da war echt nicht viel Geld da und er hat durch Handball den sozialen Aufstieg geschafft. Und wie war das denn, als er und Franz Semper mal irgendwie in die Tonne gelangt haben und dann auf einmal suspendiert waren? All das gibt's nächste Woche hier bei Hand aufs Herz.